ist auch schon wieder so ein Glas geleert.
Hast du geleert schon?
Fast.
Papa, can you hear me? Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to the Young.
Kultur über und heute ein bisschen nur unter der Gürtellinie mit...
Na, warte mal ab. Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout. Hallo.
Hallo.
Einen schönen guten Tag. Ja, na?
Och, Kinder.
Na?
Na.
Wie geht's uns denn?
Ja, es wird Sommer und ich gucke so an mir runter und denke...
Wieder nicht geschafft.
Es wird Zeit für größere Klamotten.
Von der Bikini-Figur zur Mumu-Figur.
Schatzi, einige von uns haben eine Strandfigur, andere haben eine Weihnachtsfigur. Ich habe eine Weihnachtsfigur.
Ja. Du, das ist alles erlaubt. Also ich finde, wir können froh sein, dass wir so gut bisher durchgekommen sind alle und uns geht's gut und wir sind gesund und alles ist schick.
Ja, und honestly, also ich arbeite momentan daran, mich gar nicht mehr zu schämen fürs Fett.
Sowieso
und das nicht. Funktioniert auch irgendwie ganz gut und ich bin irgendwie ganz happy damit. Vielleicht laufe ich auch demnächst einfach im Bikini rum und finde es super.
Ja.
Und denke mir so, hey,
yes.
Everybody is a Bikini Body.
Absolut. So.
Yes. In diesem Sinne, haben wir eine wahnsinnig exciting große Neuigkeit für euch. Wir haben es ein paar Mal angeteasert und es passiert jetzt tatsächlich wirklich.
Yay.
Wir machen den ersten Too Old to Die Young Live Podcast. Und zwar am Tag vor dem CSD Dessau. Der CSD Dessau ist am 21.05. Das ist der erste CSD nach, ich glaube, 20 Jahren in Dessau. Mhm. Und
nur deswegen gehen wir auch hin, weil das erste Mal müssen wir dabei sein.
Ja, und die haben uns angefragt für den CSD eigentlich und dann haben wir ein bisschen hin und her gesprochen und haben uns am Ende dafür entschieden, dass wir nicht am stressigen CSD-Tag selbst, sondern am Tag vorher im Rahmenprogramm quasi den ersten Too Old to Die Young Live-Podcast machen, und zwar im Kiez. Das ist ein Café. Ich packe einen Link dazu in die Shownotes. Das ist eine Bar. Die haben auch ein Kino und ein Café und einen schönen Außenbereich. Und in diesem Außenbereich wird es für keinen Eintritt uns dann live geben, und zwar mit einer Hybridfolge aus Alte Frauen in schlechten Filmen und Camp. Also es wird sehr, sehr lustig, es wird sehr, sehr kurzweilig. Die Uhrzeit habe ich noch nicht, aber ich packe auf jeden Fall den Link dazu. Dann könnt ihr euch das selbst ergoogeln, wann genau das ist, wenn ihr kommen wollt. Und wir freuen uns wahnsinnig.
Und an welchem Tag war das nochmal?
Am 20.05. Freitag.
Super. Und am Samstag ist dann der erste CSD.
Genau.
Na, da gehe ich auf jeden Fall mit. Da lasse ich mich auch von Eiern bewerfen und von Polizisten beschützen, egal was passiert.
Ja, das soll das auch die Skinheads nicht immer Eier nennen.
Wilder Osten, das ist irgendwo zwischen Leipzig und Berlin.
Dessau ist total weltoffen.
Dessau ist total weltoffen, Dessau ist die Bauhausstadt.
Ich will es doch nicht schlecht machen. Ich sag bloß, ich gehe an vorderster Front, gehe ich mit.
In Erwartung von faulen Eiern und Tomaten, weil sie sich einen Salat machen möchte.
Wer jetzt traurig ist, weil er nicht kommen kann, kann irgendjemand vertretungsweise dahin schicken.
Nein, der kann dann zu unserem nächsten Live-Event kommen.
Das nächste Live-Event wird im Pride-Monat des CSD Berlin stattfinden. Wann genau, lassen wir euch noch.
Es wird der Juli, der Juli.
Im Juli in Berlin. Das geht jetzt Schlag auf Schlag, meine Lieben.
We're coming in.
Unsere Karriere
hot.
Ist ungefähr so wie die Karriere von der Person 1964, würde ich sagen, über die wir jetzt reden.
Ja, wir haben uns ja gedacht, weil die Marlene-Folge bei euch auch so wahnsinnig gut ankam und ihr das so gefeiert habt, haben wir gedacht, wir schießen gleich noch eine hinterher, eine Diven-Folge, nämlich zum 80. Geburtstag von
The Nose.
The Voice. The Nose, The Voice, The Woman.
Barbara Streisand!
War das S jetzt richtig genannt? Weil sie geht ja gerichtlich gegen jeden vor, der nicht ordentlich sagt, Barbara Streisand, wie Sand on the Beach.
At all.
Wenn man Barbara Streisand sagt, dann steht sie auf und geht.
Ja.
Dann
ist sie die nimmt Sendung sehr beendet. Persönlich.
Ja, sehr persönlich.
Ja.
Sie klagt dann auch gerne. Daher gibt es ja dieses Barbara Streisand-Gesetz, ich weiß gar nicht, wie es heißt, oder der Barbara Streisand-Effekt.
Der Barbara Streisand-Effekt, ja.
Wenn du auf irgendetwas ganz unauffällig machen willst, aber dadurch den Scheinwerfer erst richtig da drauf richtest. Sie hat also zum Beispiel gemerkt, dass in irgendeiner Google Earth-Geschichte war ihr Haus mit drin und da hat sie denn dagegen geklagt, dass ihr Haus zu sehen ist. Und
das hat aber vorher außer ihr niemand gemacht.
Niemand hat gewusst, dass sie da wohnt. Niemand auf der Welt hat es gewusst und plötzlich weiß die ganze Welt ihre Adresse und kennt das Foto von ihrem Haus. Also schön doof gelaufen und das wird richtig jetzt juristisch, ist es ein Fachbegriff geworden.
Wenn man sich zu ernst nimmt, dann sind die Geister, die man ruft,
ihr seht also,
sehr
wir haben
anhänglich.
Eine Hauptperson, die vor Humor und Selbstironie sprüht.
Das tut sie wirklich. gelegentlich.
Naja. Also wir können mal kurz, ich will mal kurz den
die Fallhöhe.
Die Fakten. Nee, einfach weil, ne, viele Leute kennen heute Barbara nicht mehr großartig. Ich glaube, viele der jüngeren Generation kennen die halt aus irgendwelchen zweitklassigen Rom-Com-Geschichten. Ja, und das wird der Dame einfach nicht gerecht. Die hat über 150 Millionen Platten weltweit verkauft. Die ist eine der Best-Selling-Recording Artists of all times. Hat the highest certified female artist in the United States mit 68,5 Millionen Album verkäufen, gleichwertig mit Mariah Carey auf. Also Billboard hat sie geehrt als den höchst verkaufenden Billboard Female Artist of All Time. Also ja. Und ich meine, was für Preise hat sie alles gewonnen? 2 Oscars, 10 Grammys, Lifetime Achievement Award, Grammy Legend Award, 5 Emmys, 4 Peabodys, Medal of Freedom und 9 Golden Globes. Das ist insane.
Das ist absolut krank. Und sie ist die einzige Künstlerin auf der Welt, die in jedem Jahrzehnt einen Nummer 1
der
Platz
der
Albumcharts in den letzten 6 Jahrzehnten.
Cher hatte immer nur eine Single, ne? Sie hat gleich die Albumcharts geknackt.
Ja, ja. Naja. Also die ist wirklich, die ist one of a life. Also das ist unfassbar, diese Frau.
Ja.
Aber wie es so ist bei Genies, der Weg war schwer. Und die Persönlichkeit selber, ob sie jetzt meine beste Freundin sein würde, eher schwierig. Die hat so viele Knälle, also was ist die Mehrzahl von Knall? Die hat so viele Knälle, das geht auf keinen Hutschen. Da gibt es Bücher drüber, über diese ganzen Gestörtheiten dieser Frau. Aber wenn man eben eine von Gott gegebene Stimme und zahlreiche, sehr hochentwickelte Talente hat in Sachen Film und Musik, dann musst du höchstwahrscheinlich irgendwo Abstriche machen in der Persönlichkeit. Du wirst verrückt. Wirst crazy.
Ich glaube nicht, dass sie verrückt ist. Ich glaube, sie ist ein Genie und bestimmte Teile von Genies sind der Welt immer unverständlich.
Das
so
meine
ist
ich.
Halt.
Genau, Genies haben diese Seite, die das Zusammenleben mit Genies ist schwierig, sagen wir so.
Ich glaube auch, dass das, also was viele von uns ja kennen, die sich künstlerisch betätigen, dieses sich ständig selbst zerfleischen und sich ständig für nicht gut genug halten und ständig mit sich selbst so hart ins Gericht gehen. Ich glaube, das hat sie aufgrund ihrer mannigfaltigen Talente und dem Erfolg dann, der ihr immer wieder recht gegeben hat, in all ihren Grenzüberschreitungen auch, irgendwann wahrscheinlich einfach abgelegt. Und jetzt lebt sie halt in einer Welt, in der sie halt einfach.
Ja, sie hat ihre eigene Band gebaut. Ja, ja, genau.
Ja, ja, aber
schön, wie du dich gerade mit Barbara verglichen hast. Also wir, die wir immer uns in Frage stellen und zerrissen sind und so weiter.
Habe ich nicht. Ich habe gesagt,
nein,
Leute, die
toll,
Kunst machen.
Das ist gut, weil das ist genau das, was die ersten Jahre von Barbara ausmachen. Dieses ständige sich in Frage stellen und immer dieser Perfektionismus.
Und wenn sie es nicht tut, tut es ihre Mutter in den ersten Jahren.
Und heute habe ich übrigens einen Nachruf gelesen im Tagesspiegel von einem jungen Mädchen, die sich umgebracht hat, weil die hochbegabt war. Ja, der war richtig traurig. Die war so hochbegabt, dass sie depressiv früh schon wurde, obwohl sie alles erreicht hat, aber mühelos erreicht hat. Und dies mühelos ist der Knackpunkt, dass sie eben nicht das Gefühl hatte, etwas erreicht zu haben, weil es ihr so zugeflogen ist. Und das hat ihr immer den Druck vergrößert, mehr. Und dann kam das Leben nicht mehr mit. Mm. Und daraus wurde eine Depression.
Ja.
Also so kann es auch kommen.
I relate.
Wow, wow. Also wie schrecklich.
Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, ihr merkt jetzt schon, wir haben zwei wahnsinnige Fans hier am Tisch sitzen, nämlich Tatjana und Paul. Und ich bin so ein bisschen, aber da kommen wir auch noch zu. Wir fangen jetzt erstmal mit einem kleinen Spiel. Und zwar haben wir uns gedacht, Barbara ist nicht wie Marlene eine
Matratze.
Weltweit bekannte Matratze, sondern also sie hat durchaus auch
sie hat nicht mit der ganzen Armee des Weltkriegskorps geschlafen.
Aber sie hat sehr ausgesucht.
A girl's gotta eat auch, It's a ball of butter. So, die hat auch schon viel Spaß gehabt im Leben.
Ja.
Und wir haben uns überlegt, wir spielen Fuck, Marry, Kill mit all den Männern, von denen wir wissen, dass Barbara mit ihnen geschlafen hat.
Oh ja.
Ne?
Oh Gott, warte mal. Komme ich auf, Das
kriegen wir hin.
Ja, ja, ja. Die hatte keinen schlechten Geschmack, weil die hat einen chillen Körper. Die hat einen super Titten, super Busen.
Entschuldige mal, bitte, die ist in Iswas Dog auch
Ja, ja.
Ja, ja. Sie war schon irrsinnig schön zwischendrin.
Ja.
Okay. Ich fange an. Paul.
Ja.
Okay. Lass mich überlegen.
Please do.
John Peters.
Der Mann von Pamela Anderson.
Ja. Der war,
den Bradley Cooper gerade gespielt
ja,
hat.
Ja, ja, genau.
Okay. Pierre Trudeau, der Vater von Justin Trudeau, dem Prime Minister von Kanada, dem Hottie. Mhm. Und James Brolin, ihrem aktuellen Ehemann.
Der ist ja sowieso schön. Aus Hotel kennen den ja alle.
Alle.
Ja, also James, aus Hotel war eine Fernsehserie.
Ja, ich bitte euch.
Als Tatjana jung war. Also oh James Brolin heirate ich, weil der ist ja hot und begabt ja und
hat Haare.
Und hat eine schöne haarige Brust, finde ich gut. Den Herrn Trudeau.
Der sah richtig gut aus in seiner Heilzeit, in den Ende 70er, also, 80er. Oh.
Ja, aber ist jetzt nicht. Herrn Trudeau muss sterben schon damit. Aber erst nachdem er seinen Sohn gezeugt hat, der sehr hot ist. und Herrn Peters würde ich dann so Mitte der 70er Jahre würde ich den auch knallen.
Die Friseuse, diese Barry Gibb für Arme.
Kann man ein Kissen drüber legen, jetzt hör mal auf.
Na gut.
Okay, weiter geht's.
Wen frage ich denn jetzt? Dich?
Du fragst mich.
Okay, Barbie. Also, ich weiß. Also, würdest du schlafen, töten oder heiraten? Entweder Ryan und Neil. Mhm. Wie er früher aussah.
Hot.
Nicht
hot,
heute. Heute hot. Sieht er aus wie hot. Der von Raumschiff Enterprise. Ganz schlimm. Andre Agassi. Der übrigens auf Frauen mit großen Nasen steht. Der hat nicht nur mit Barbara Streisand geschlafen, sondern Steffi Graf geheiratet.
Ja.
Und große Ohren, großer Schwanz, Prinz Charles.
Woher weißt du denn das?
Das also nicht ist das so
mit den Ohren.
Das wie die Ohren so eines Mannes so auf das dann Johannes man sagt, sich Tatjana. Ich habe das auch noch nie gehört. Ja,
aber natürlich.
Also hat er Alfons Silbermann einen, der bis zum Knie hing.
Das glaube ich auch. Alfons Silbermann war ein ganz schlimmer in seiner Zeit in den Zehnern in Australien.
Ich glaube.
Also ich würde. Oh fuck, das ist hart.
Hier, der kriegt 5 Euro, der
I'm gonna fuck Ryan O'Neill, weil meine Fresse, ich habe jetzt auch nochmal Iswas Dog geschaut und in der Vorbereitung für die Folge und meine Güte, das war wirklich, also wer auch immer da oben die Fäden zieht, hat da sich wirklich Mühe gegeben, der ist wirklich insanely cute und schöner Körper und so, nicht übertrainiert, aber und also alles sehr, sehr schön.
Alles perfekt. Aber wie immer bei diesen Leuten.
Wahrscheinlich ein bisschen harmlos.
Hirnzelle.
Ja. Aber das macht ja nichts.
Nee, macht nichts.
Zum Ficken ist das okay.
Ja, wunderbar.
So, der kann mich gerne besteigen. Dann hätten wir noch Prinz Charles, den ich natürlich heirate, weil Thronfolge und so, ne?
Hatten ist wir ja klar schon besprochen.
Macht ja auch Sinn.
Ja.
Also
Barbie die Letzte.
Ja. Ich reiße dann das Empire ab. Ich reiße das Empire ab. Es gibt Reparationen für alle.
Barbie die Letzte. Oh.
Sehr schön. Ja, Barbie die Letzte. Und wer war der Dritte? Andrew Agassi. Ja, die muss dann leider über die Klinge hopsen, die Alte. Das tut mir leid für sie.
Der war auch sexy, ne? So ein iranisches
Stück. Ja, aber es war nicht meins. Die waren mir immer zu blond gestrehnt und so.
Ja, das sah ein bisschen aus wie Nina Hagen.
Entschuldige mal bitte, als er diesen Fukuhila mit dem blonden gestrehen hatte, der sah schlimm aus.
Ja, die Haare waren schlimm.
Das war so Limal für Arme, Limal für Hähne.
Aber trotzdem so ein
Knopfauge. Nö, also die muss über die Klinge, aber Ryan O'Neill wird gebumst und die Prinz Charles wird geheiratet und gut ist.
Gut.
So.
Damit du subversiv das Königshaus ausschalten kannst. Das finde ich sehr schön.
Change von innen.
Werde ich jetzt auch gefragt?
Ja, die Paul muss dich fragen.
Ich bin so gespannt. Es gibt doch gar keine Männer mehr, mit der die geschlafen hat. Die hat doch nur gearbeitet. Doch
also, wir haben noch allegedly Bill Clinton, Don Johnson und Elliot Gould.
Okay, also Elliot Gould ist ihr erster Mann. Der ist für ihren schwulen Sohn verantwortlich und ist auch schon früh über die Klinge gesprungen.
Nein.
Doch.
Jack Geller.
Lebt der noch?
Der hat für Friends, der war doch der Vater von Monica und Ross.
Ach, den lebt er noch.
Elliot Gould lebt noch.
Ja.
Ach so, super.
Jack Geller.
Ja,
ich walks in when you're Friends. Changing.
Keine Ahnung.
Und das stimmt nicht. Elliot Gould ist vor ein paar Wochen gestorben.
Egal. Ist er wirklich?
Egal. Ja. Wir reden von dem Frühen und er muss sterben, weil ich kenne ihn nicht. So.
Okay.
Don Johnson hast du gesagt, ne?
Ja.
Ja, ich meine, so ein glatter, fieser, so barfuß in Slipper, so der Typ, ne? Mit so einem Jackett in Mintfarbe.
Nee, der lebt noch.
Und so lange gefärbte Haare und so. Den fand ich so fies geil.
Ja.
Das ist so einer, so wo man sich schämt.
Hate
aber
fuck.
Trotzdem, ja, genau. Der muss einem
wir
mal so richtig durchbügeln.
Wir hatten das doch schon diskutiert. Don Johnsons Piece zum Ruhm war, dass er mit Sal Mineo in einem schwulen Gefängnisstück seine Theaterpremiere
der hat auch so ein eben so ein gleich
der wurde ja auch von dem gleichen Typen protegiert, der Böse in Hollywood, der von
dieser pädophile Arsch da, dieser Strippenzieher,
der dann in Hollywood von Dings von
jetzt auch nicht
von dem Big Bang Theory Darsteller von Sheldon gespielt worden ist.
Okay. Der auch von Rock Hudson da.
Genau.
Gut, also den ficken und
Kinder,
den
hatte ich noch.
Bill Clinton.
Oh, da muss ich Bill Clinton heiraten. Das heißt eine offene Ehe. wo sich jeder klar
ist. Nur für ihn, das ist lieb von dir.
Wo sich jeder klar ist, der steckt seinen Schwanz in jedes Loch.
Und Zigarren.
Dann darf ich das auch. So, gut, alles gut. Ja, ja, nehmen wir. Ja.
Gut, jetzt haben wir diese Hürde auch genommen. Oh,
eigentlich könnte die Sendung jetzt beendet sein, weil wir haben unser Pulver schon verschossen. Also mehr kommt nicht.
Entschuldige bitte, Bill Clinton ist der Mann, der die einzige jüdische Frau gefunden hat, die zu dumm ist, einen Fleck aus einem Kleid zu kriegen.
So, okay. The only way is up. Wir steigen jetzt hart ein.
Wir steigen hart ein. Ich steige jetzt hart ein. Und zwar muss ich euch jetzt allein durch die Kraft eurer Vorstellung und durch meine einschmeichelnde Stimme muss ich euch entführen in das
Fang jetzt nicht das Schulzgesäusel hier an. Du sprichst bitte anständig.
Brooklyn, Anfang der 40er Jahre, also ein Teil von New York, der sehr jüdisch bewohnt war. Mhm. Und da wuchs ein hässliches kleines Mädchen auf, deren Vater gestorben ist. Doch das kleine Mädchen hatte wirklich riesige Ohren, eine riesige Nase, kein Kinn, keine Lippen, eng zusammenstehende Schielaugen.
Schulz ist schon wieder sauer.
Nein, ruhig. Dieses kleine Mädchen ist aufgewachsen, vaterlos, mit einer Mutter, die sich da, und einem 8 Jahre älteren Bruder in Armut. Und die Mutter hat sich dann neu verheiratet nach ein paar Jahren. Und der neue Mann war ein Arschloch. Und die lebten zusammen in einer Einzimmerwohnung und hatten kein Geld und die musste die hatte kein Bett, die hatte kein Zimmer, die hat auf der Klappcouch geschlafen, die abends ausgeklappt wurde, aber erst dann, wenn der Stiefvater sich bequemte, von dieser Klappcouch runterzugehen. Also es war wirklich erbärmlich. Es war ein schwere Kindheit für dieses kleine Mädchen. Und wenn du ohne Geld und ohne, wie soll ich sagen, Chancen in den 40er Jahren im Zweiten Weltkrieg quasi geboren wurdest und dann so aufwächst in der Nachkriegszeit, dann hast du eigentlich nicht viel Chancen gehabt. Im Prinzip null.
I still feel seen.
Null. Und in dieser Zeit dann immer noch dieser abwesende Vater und der böse Stiefvater und dann schickt die Mutter dich in irgendein Sommercamp, weil das einzige war ein Urlaub, was die sich leisten konnte und da bist du natürlich auch das hässliche Entlein und keiner mag dich und all das führt dazu, dass du einen riesen Minderwertigkeitskomplex entwickelst und im Prinzip versuchst da rauszukommen, aber nicht weißt wie. Und wenn dann nicht der liebe Gott in irgendeiner Form dir ein Talent mitgegeben hätte, was dich da rausführt und was irgendwie auch erkannt wird, dann stirbst du frustriert irgendwie als alte Schachtel in derselben grauen Masse.
That didn't happen. Mach
das
voran.
Das passiert nicht. Nee, Leute, wir müssen episch ein bisschen, es muss ein bisschen die Leute mitnehmen, weil sonst weiß keiner, warum das so großartig ist, was dann passierte. Right. Diese kleine Barbara, wie sie damals noch hieß, mit 1000 R's und A's, die hat also früh schon gewusst, was ich nicht werden will, ist das, was meine Mutter sagt, nämlich Sekretärin. Und dann fing sie an, mit 10, 11, 12, sich ihre Fingernägel auf mindestens 5 cm über dem oberen Fingerglied wachsen zu lassen, damit sie nicht tippen kann. Das war im Prinzip der einzige Grund. Und dann hat sie sich heimlich, als sie 15, nee, erst hat sie mit der Mutter, die Mutter war so ein verkannter, ich bin ja eigentlich ein Star, aber keiner weiß es. Und dann hat die Mutter gemerkt, die Tochter kann irgendwie 3 Töne geradeaus singen und hat die Tochter gezwungen, mit ihr eine Platte aufzunehmen. Das gab es damals so für 1,50 Euro. Da konnten die in irgendein Studio gehen und eine Platte aufnehmen als Erinnerung, wie wir heutzutage Fotobücher machen. Ja, genau.
Gibt es immer noch, heißt YouTube.
So, und da ist sie dann hingelatscht und die Mutter hat 5 Lieder gesungen und sie durfte dann so dann die Abfall-Vinyl-Platte noch besingen und hat da einen Song gesungen, 1955 mit 13, You'll Never Know. Diesen Song gibt es noch, den hat sie auch veröffentlicht später. Und da hört man schon dieses Ticket, was diese Kleine mitgekriegt hat, war die Stimme. Aber die Kleine wollte ja, die hatte schon einen Dickkopf, ne? Die hat sich ja mit dem Stiefvater angelegt und, also es ging hoch her. Die wollte Schauspielerin werden. Und alle haben sie ausgelacht. Die Mutter als erste, die Mutter hat gesagt, du hast keine Arme, du hast keine Beine, du hast keinen Busen, du hast kein Kinn, deine Augen schielen, deine Nase ist zu groß, du wirst nie Schauspielerin. Und das hat nicht bewirkt, dass die Kleine sich sofort im Ozean ersäuft hat, was jedes andere Kind gemacht hätte. Nein. Die hat gesagt, nee, dir zeige ich es, du alte Hexe. Und das ist sozusagen der Motor, der diese Maschine Barbra Streisand zum Laufen gebracht hat. Die ist dann nämlich heimlich rübergefahren nach Manhattan und hat angefangen zu singen. Und daraus wurde dann erstmal in schwulen kleinen Underground-Klitschen ein gewisser Ruf als eine, die eine sehr klare, schöne Stimme hat, aber vollkommen durchgeknallt ist, weil die zieht sich an mit Sachen aus dem Flohmarkt und hat Lieder sich eingetrainiert, die überhaupt nicht innen sind und so. Und die Schwulen fanden das witzig, weil die so quer war, so quer zum Mainstream.
Und weil sie wirklich singen konnte.
Und weil sie natürlich eben diese sensationelle angeborene Stimme hatte, genau. Und so hat Barbra Streisand ihren Wunsch, zum Film zu kommen, im Prinzip geschafft über erst Song, dann Bühne und dann Film. Weil natürlich wurden irgendwelche Menschen aufmerksam, die im Publikum saßen, und das hat sich dann rumgesprochen und sie hat den nächsten Gig gekriegt und den nächsten und konnte damit dann schon Geld verdienen. Dann hat die Mutter das auch erlaubt. Und dann hat sie am Broadway in so einem Off-Off-Off-Stück eine Mini-Rolle erwischt und hat da dann auch gezeigt, dass sie Talent hat zum Schauspielern, hat nämlich mit dieser Mini-Rolle alle anderen an die Wand gespielt und alle haben nur noch von ihr gesprochen. Und daraufhin wurde sie in Talkshows eingeladen. Und das waren auch so Sachen Anfang der 60er. Also da gab es gerade mal 2-3 Talkshows und da wurde sie mit 19 eingeladen und hat mit ihrer frechen Kotterschnauze, das hat sie nämlich, die Leute auch begeistert, dass sie impulsiv war, dass sie anders war.
Witzig.
Und plötzlich witzig war, anders, wie soll ich sagen, gegen den Mainstream, aber trotzdem so, dass man es gucken konnte, ohne sich zu schämen. Also nicht so Punk oder so ganz subversiv, sondern immer so ein bisschen schräg, aber immer noch so lustig genug, dass man in der Masse das gut finden konnte. Und Amerika hat sich verliebt in dieses Mädchen, weil auch der Zeitgeist gerade so war. Anfang der 60er war so wieder Frauenbewegung und da war nicht dieses Marilyn Monroe-Frauenbild gefragt, sondern da war wichtiger sozusagen, als das Aussehen war, die Fähigkeit. Und jeder hat gemerkt, wenn sie gesungen hat, die hat was, was kein anderer hat. Ja, so ging es dann weiter. Und dann hat auch ganz früh schon, Anfang der 60er, 63, sie einen Typen getroffen, der gesagt hat, ich manage dich. Marty Ehrlichmann. Das war ihr Manager bis zum Tod. Bis vor 2-3 Jahren war das ihr Manager. Das heißt, sie ist dann auch treu geblieben. Oder bleibt denen treu, die loyal sind. Was außer ihrem Sohn eigentlich nur dieser Manager war, der natürlich wahnsinnig verdient hat an ihr. Ja. Und der hat auch eben, dann kam Plattenfirmen, ne? Und die Plattenfirmen haben natürlich gesagt, okay, also die Alte muss erstmal die Nase gerade schrubbeln und wir müssen dir die, was auch immer, die Titten Zähne müssen raus, die Zähne müssen neu. Also die Titten müssen gezeigt werden, nicht raus im Sinne von abgenommen werden. Und da hat der gesagt, hör mal, machen wir alles gar nicht. Wenn ihr diese Stimme wollt, dann machen wir nur einen Vertrag, wenn sie das Recht hat, ihr Material selber zu bestimmen. Und das gab es gar nicht. Mhm. Das gab es überhaupt nicht, dass jemand sagte, ich möchte selber bestimmen, welches Lied auf dieser Platte ist. Das hat kein Mensch damals gehabt. Das gab es nicht. Barbra Streisand war die erste neue Künstlerin, die einen Vertrag gekriegt hat, wo ihr garantiert wurde, dass sie das darf. Und dann hat sie mit ihrer eigenen Dickköpfigkeit eben altmodische, uralte, vergessene Lieder. Happy Days Are Here Again ist ein Song aus den, was weiß ich, von irgendeinem toten Präsidenten Anfang der 20er und so weiter. Solche Songs hat die gewählt und alles wurde ein Erfolg. Was die angefasst hat, wurde zu Gold.
Also das, ich muss jetzt hier mal kurz reinrätschen, nicht weil du einen Fehler gemacht hast, sondern nur um zu ergänzen.
Ergänz bitte.
Nur um zu sehen, wie diese Karriere losgegangen ist und mit welcher Macht die dann schon in Hollywood aufschlagen konnte. Dieser Plattenvertrag war so, dass sie weniger Geld bekommen hat dafür, dass sie ihr eigenes Material auswählen durfte. Sie hat diesen Vertrag bis heute und ist bis heute bei derselben Plattenfirma. Also wir reden von 60 Jahre später. Und hat diesen, man müsste mal gucken, es ist wahrscheinlich einer der verlängsten laufenden Verträge in der gesamten Entertainment-Industrie. Und sie hat diesen Vertrag nie aufgegeben, weil sie diese Macht immer behalten wollte. Absolut. Zu sagen, dass so das die und die Alte war damals 19 Jahre alt.
Ja, die hatte nichts zu verlieren.
Und und hat sich entschieden zu sagen, ich möchte ich selbst sein und das möchte ich für den Rest meines Lebens. Ja. Und dafür nehme ich ein bisschen weniger Geld, vertraue darauf, dass ich Erfolg habe. Und ihr Album, das erste Album, war schon Nummer 1 Album.
Sofort.
Das war ein riesiger Hit.
Sie hat es auch genannt, das Barbara Streisand Album.
Why not?
Why not? Und dann hat sie das Barbara, also sie hat das eine A rausgenommen, damit sie unverwechselbar ist, auch sich selbst ausgedacht, schon früh mit 15, 16. Und dann, meinetwegen, dieses Barbara Streisand Album kam raus im Februar 63. Im August kam schon The Second Barbara Streisand Album raus. Also die
aber das
hat,
war damals normal.
Damals, die hat gearbeitet wie eine Geisteskranke. Ja. Die hat nur gearbeitet. Dann kam CBS, hat ihr einen 10-Jahres-Vertrag für Specials gegeben. Da hat sie dann auch in den Vertrag schreiben lassen, Complete Artistic Control. Also keiner konnte ihr reinreden. Und dann wurde eben klar, die Frau ist doch ein bisschen gefährlich, weil dann hat sie so Zeitreise im Museum, in jedem Raum im Museum. Die haben sie das New Yorker, dieses super Museum haben die gesperrt für sie. Ja. Sie durfte nachts drehen mit den Originalgeschichten und hat dann in jedem Raum das Lied zu der Epoche gesungen und so. Trotzdem, die Leute haben sie das geliebt, weil es so anders war und haben sie immer, immer beste Quoten, alles, alles, alles.
Das ist wie bei uns.
So, und dann kam 1964 also wie soll ich sagen, alles kam zusammen. Sie kriegte eine Rolle am Broadway, Funny Girl. Mhm. Das war die Lebensgeschichte der wirklich existierenden Siegwelt-Tänzerin Fanny Price. Das war auch eine jüdische, kleine, hässliche Ente aus Brooklyn, die in einer Tanzkompanie 60 Jahre vorher zu zumindest amerikanischem großem Ruhm kam, weil die sich selber auf den Arm genommen hat. Die hat mit ihrem hässlichen Endline-Image gespielt. Siegwelt Girls waren sowas wie in wie in Paris diese Mädels, die da, ja, Concord-Mädels. Also bildschöne Frauen und dazwischen dann so eine mit krummen Beinen, die irgendwie so ein bisschen schräg daneben ist und die Leute haben es geliebt, weil die sich selber auf den Arm genommen hat. Und über diese Biografie mit Barbara Streisand gab es dann ein Bühnenstück, also ein Musical. Und das Musical wurde komplett auf Barbara geschrieben. Die hatte auch ein tolles Privatleben. Die hat sich verliebt in so einen Spieler und der hat sie immer betrogen. Und sie
nicht Barbara, sondern Fanny Price.
Ja, Fanny Price. Und das haben die eben zu so einem tollen Musical gemacht. Und damit hat sie New York und die Welt dann erobert. Also das war endlos am Broadway. Das lief über tausende von Vorstellungen. Und Barbara Streisand sagte später, die ist nie wieder übrigens aufgetreten am Broadway, weil sie sagt, bis zur Premiere war es toll, weil wir jeden Abend in den Proben irgendwas verändern konnten. Irgendwas war anders. Wir konnten mit dieser geballten, die hatte auch tolle Leute, also alle Songschreiber, das war so die Creme de la Creme. Und alle haben daran mitgeholfen, dass es ein Erfolg wird und dieser kreative Prozess war was für sie. Da konnte sie sich auch einbringen, da wurde sie gehört, obwohl sie so jung war und so. So. Ab Premiere wurde es eingefroren und ab da musste es jeden Abend gleich laufen und das hat die gehasst.
Ich muss auch hier kurz hau rein. Eine wichtige Information zu dem Stück ist, dass die noch lebende Tochter von Fanny Price nicht wollte, dass Barbara diese Rolle spielt und Barbara musste für diese Rolle 8-mal vorsprechen. Also die war ein Nummer 1 Charts Gesangsstar und wollte diese Rolle gerne haben. Und es gab eine riesige Diskussion, die lange gedauert hat und sie hat diese Rolle dann bekommen. Danach wurde dieses Stück, wie Tatjana ganz richtig gesagt hat, auf sie zugeschnitten. Und sie mag es gehasst haben, aber sie hat es fast 2,5 Jahre lang 8-mal die Woche gespielt.
Endlos, tausende von Vorstellungen, sage ich ja. Und die hat, als das auf die Bühne kam, war sie innerhalb von 3 Wochen der Titel auf dem Time und auf dem Live-Magazin. Also das sind auch so Sachen, die kaum jemand anders geschafft hat. Und jetzt wurde sie doch am 24.04. 80 Jahre, wie Barbara schon gesagt hat. An diesem Abend hat in New York nach 55 Jahren das erste Mal wieder ein Funny Girl Premiere gehabt auf der Bühne mit einer ganz anderen Hauptdarstellerin. Aber über 55 Jahre hat sich keiner in dem Sinne getraut, diese Legende, die Barbara Streisand damals geschaffen hat mit diesem Stück, anzugreifen.
Und jetzt wissen wir auch warum.
Ja, die neuen Kritiken sind gemixt, aber ja, das sind halt große Schuhe. Jeder vergleicht sie mit Barbara, ja, ist natürlich unfair. Gut.
Kleine Gedenkminute für die Produktion, die es nie gab, weil es da dieses Projekt vor 10 Jahren schon mal. Da sollte diese Rolle die Claire aus Six Feet Under spielen.
Okay.
Die auch sehr, sehr, die eine fantastische Sängerin ist, was niemand weiß. Diese Produktion war eigentlich schon in Tüten und Papier und die Promo lief schon. Und dann sind 2 der Produzenten ins Gefängnis gekommen. Oh.
Aber man muss auch sagen, Barbara Streisand ist auch eine super Bitch. Die hat natürlich kein Wort jetzt zu dieser Premiere verlauten lassen. Die hat ja auch die Rechte für Jente gekauft. Das ist seitdem auch nie wieder verfilmt worden oder auf der Bühne gewesen. Die ist eine Bitch, also was das angeht. Die will ihre Legacy natürlich halten. Aber die neue, die hat das wohl scheinbar ganz ordentlich gemacht, aber man darf sie nicht mit Barbara vergleichen.
Das machen natürlich
gut. Alle. Aber dass sie das nun auch an ihrem Geburtstagabend Premiere und so, ist ja natürlich alles so ein bisschen.
Ja, ja. Aber unsere Freundin Harvey Fierstein hat das Buch, sollte ja, das Buch modernisieren. Und ich habe eine Kritik gelesen, New York Times oder Variety, wo das kritisiert wurde, dass es nicht modern genug ist. Also
ja, genau. Es ist immer noch
ein bisschen altbacken. Es ist immer noch nicht da, wo es sein
müsste. Das Frauenbild und die Liebesgeschichte ist ein bisschen altbacken. Lange Rede, Hollywood wird aufmerksam und sagt, wir machen daraus einen Film. Und Barbara Streisand sagt, ja, ihr kennt ja meine kleine Klausel. Entweder ich rede mit oder es wird gar nichts. Und dann hat sie sich ausgesucht, einen Regisseur, der noch nie ein Musical gemacht hat, aber das war der Beste mit für starke Frauen. Und zwar William Wyler, die ehemalige Ficke von Bette Davis. Der hat die ganzen Bette Davis Filme gemacht. Bette Davis Fuckboy. Ja, Bette Davis Fuckboy. Und der hat gesehen, diese Frau ist irgendwie originell, die ist anders, die ist vielseitig. Und dann haben die zusammen diesen Film gemacht. Aber was er natürlich schon durch Bette Davis kannte, nun hatte er mit Barbara Streisand eine Schauspielerin ohne jede Schauspielerfahrung.
Also vor der Kamera.
Ja, vor der Kamera. Aber die genau wusste, was sie machen will. Die hat ihm also gesagt, hör zu, also ich werde nur gefilmt von der Seite und das Licht muss so sein und so. Die hatte überhaupt keine Hochachtung vor dieser Legende. Ja. Hollywood, der war ja schon alt da. Ja. Ne? Die hatte nur, Forderungen. Und er hat sich darauf eingelassen. Und dadurch sagt Barbara bis heute, das war ihre schönste Erfahrung, dass der sie eben nicht wie alle anderen Männer in Hollywood klein machen wollte und seine Macht ausspielen wollte, sondern der hat gesagt, okay, hier habe ich so eine. Die ist wie die junge Bette Davis, das erinnert mich sehr daran. Die ist vollkommen verrückt, aber sie hat einen Punkt. Und das diskutieren wir beide auf Augenhöhe aus. Und dadurch wurde diese Zusammenarbeit super, super erfolgreich. Und der Film, der seine Schwächen hat, alles gut, der lebt natürlich durch die Songs, ne? Diese Songs sind bis heute unsterblich. People kennt hoffentlich jeder, sonst dürft ihr euch einfach nicht homosexuell nennen. Und Omar Sharif, ein sehr hübscher ägyptischer Schauspieler, in Klammern, bei den Dreharbeiten war 6-Tage-Krieg, sie jüdische Frau, PLO, Morddrohung, also
deswegen wurde der Film in Ägypten auch verboten.
Wurde verboten, genau, alles großes Katastrophen. Aber dieser Film wurde ein wahnsinniger Erfolg. Es gab auch einen schlechten zweiten Teil ein paar Jahre später.
Mhm. Funny also, Lady.
Funny Girl war sozusagen dieses vom hässlichen Entlein zum Schwan-Geschichte. Nicht nur Fanny Price, sondern auch Barbara Streisand. Es doppelte sich sehr. Die Biografie von Barbara Streisand lag wie ein Film auf der Biografie von Fanny Price. Und das zusammen als Durchbruch, weil sie hat für diesen Film natürlich auch noch einen Oscar gekriegt.
Zusammen mit Catherine Hepburn.
Ist klar. Und also ein Start, der so explosiv ist, auf der Bühne, im Film und auf Platte, dass daraus eine Weltkarriere kommt, da konnte sie eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Hm. Das war wie, als wenn du jemanden mit einem Katapult nimmst und in den Himmel schießt.
Ja, und sie hatte ja auch alles, was man braucht, um für Longevity, ne? Also um das lange auszuhalten und weiter erfolgreich zu sein. Sie hatte die Jobs.
Nina Hagen hat auch geschafft, ihre Stimme kaputt zu machen. Also sie hat auch ihre Stimme wirklich gepflegt, obwohl da lügt sie natürlich bis zum heutigen Tag. Sie sagt, sie probt nie, sie hatte nie Gesangsunterricht, sie weiß nicht, wie man dieses mit dem Atmen, das kommt automatisch. Sie ist bei jedem Konzert überrascht, ob sie singen kann, weil sie übt ja nicht vorher. Alles gelogen. Klar. Diese Stimme ist ihr Mercedes und den pflegt sie. Ja. Klar.
Klar, aber was bemerkenswert ist an dieser Stimme und vor allem in diesen frühen Aufnahmen, wir packen ein paar davon in die Shownotes.
Ich könnte sie auch sehen.
Und auch in, no you couldn't. Okay. Und auch in Funny Girl ist das ist schon eine Klarheit im Ton mit einem gleichzeitigen Volumen an und einer damit verbundenen Ausdruckskraft. Die ist absolut phänomenal.
Die gibt's nicht nochmal.
Und wer diese Stimme zum ersten Mal hört,
der fängt an zu weinen.
Der weiß auch, dass er da ganz was Besonderes hört.
Ja. Also, dass wir in einer Zeit leben, in der auch eine Barbara Streisand lebt und eine Tina Turner und eine John Collins
und eine Whitney Houston gelebt hat.
Und eine Whitney Houston. Ja. Wir können uns so freuen, dass wir das miterlebt haben. Das ist wirklich ein Geschenk, weil so ein Genie wird selten geboren.
Ja.
So eine Stimme gibt es ganz, ganz selten.
Und sie ist ja auch in all ihrer Einzigartigkeit, ist ja trotzdem auch, hat sie einen sehr, sehr besonderen Style, wie sie singt, der sehr leicht imitierbar auch ist. Also wenn jemand die Stimme hat, diese Mannerisms zu kopieren. Es gibt Christina Bianco, kennt ihr die? Mhm. So eine Frau, die berühmt geworden ist damit, dass sie in einem Programm, also sie singt dann Total Eclipse of the Heart zum Beispiel, ist so ein Clip, ich pack's in die Shownotes, und da singt sie. Und alle zwei Textzeilen ändert sie die Stimme und ist eine neue Celebrity. Wow. Und du erkennst jede. Du erkennst Bernadette Peters, du erkennst natürlich die Streisand, du erkennst Liza, du erkennst all diese Leute. Und du erkennst Streisand sofort.
Ja, ja, ja.
So, weil, ne, das ist dieses, die Vokale sehr lang ziehen und dann wird es am Ende.
Ist ein bisschen nasal, deswegen hat sie nie die Nase operieren lassen. Ein Glück. Ne, wurde sie sofort zum Markenzeichen. Das ist ja auch alles gelogen. Die weiß ja, wie toll sie aussieht eigentlich. Die hat ja auch ein bildschönes Gesicht. Die hat einen Mund.
Und also sie hat mit den richtigen Küssen Leuten immer gearbeitet.
Und damit das immer sich von den besten Leuten der Welt zusammen. Die wenigsten Leute der Welt.
Die Jahre, wo sie die Dauerwelle hatte, waren jetzt nicht so.
Naja, aber das war auch politisch.
Aber
das war ja auch politisch in der Zeit damals. Irgendwie so die Perm.
Eins noch, sie hat eben immer kultiviert ihre Manierismen. Also ich kaufe immer Secondhand und so. Die hat ja angeblich unter ihrem Haus ein riesen Einkaufszentrum, wo ihre ganzen Klamotten sind.
Nicht angeblich,
sie hat. Ja, sie hat. Ja. Wo sie einkaufen geht und mit den Verkäufern, die da festangestellt sind, handelt, um die Sachen, die sie schon mal gekauft hat, wieder zu kaufen,
billiger. Ja.
Toll. Also die hat einen richtigen, richtigen fetten Schaden, aber egal.
Aber schön, wenn ich die Kohle hätte, würde ich das auch machen.
Ich auch. Sie hat ein, Mikrofon schwarz und weiß, das müsst ihr später noch erzählen. Einen Witz hat sie früher immer erzählt und das ist eben auch gut. Sie hat gemerkt, sie muss die anderen entwaffnen, bevor sie angegriffen wird. Und dann gab es so einen Witz, den hat sie wohl in jeder Talkshow in den 60ern erzählt. Geht eine Frau zum Friseur und verlangt den Look von Barbara Streisand. Und der Friseur nimmt die Bürste und bricht ihr die Nase. Da muss ich selber ein bisschen lachen, weil das fand ich schon hart, dass die den erzählt hat, immer als Witz. Dann bist du natürlich schon entwaffnet, ne, wenn die solche Sachen erzählt. Und daraus wurde eine Legende, die bis heute, also wie gesagt, 80 kann sich kein Mensch vorstellen. Ne? Ja. Die ist immer die glockenhelle Fanny Price in der kollektiven Erinnerung.
Vor allem,
der Welt.
Dass jemand mit 80 noch so singt, kann man sich
vorstellen. Die Stimme ist ein bisschen reifer geworden.
Entschuldigung, für 80?
Klingt immer noch super. Ja.
Ich finde, also was mir aufgefallen ist, auch bei der Recherche, ich hatte sie davor ein bisschen unterschätzt, was ihre aktivistische Arbeit angeht, weil sie immer wieder auch als Aktivistin zitiert wird. Aber und ich immer dachte, okay, mir ist jetzt nicht bewusst, was da. Aber das fing ja damit schon an, dass sie ganz bewusst ihr Image kultiviert hat als jüdisches Mädchen. Also, dass sie sich nicht hat platinblond färben lassen, dass sie nicht die Nase hat machen lassen, dass sie all diese Spiele nicht gespielt hat, dass sie in all ihren Filmen, wenn sie konnte, war das ein jüdisches Mädchen. Ne? Also es war ihr immer wichtig, dass das nicht negiert wird in einer Welt, die eben einen waspy American, white American, Anglo-Saxon, Protestant Star wollte, dass sie da geblieben ist und gesagt hat, nee, ich bin das jüdische Mädchen und ich sehe so aus, wie ich aussehe und da passe ich mich nicht an. Also allein dieses Einstehen für ihre Andersartigkeit ist ja was damals, was es so nicht gab, nicht erfolgreich gab. Und was ihr dann auch irgendwann den Ruf eingebracht hat, auch durch die Art, wie sie gearbeitet hat, eben eine feministische Ikone zu sein, weil sie sich halt einfach nicht verbiegen lassen
die
hat von den Männern.
Die sie auch ist. Sie hat die Frauenrechte immer richtig hochgehalten. Sie war die erste Frau, die beim Oscar überhaupt eine Hose anhatte.
Ja.
Noch nie hat eine Frau in einer Hose eine Oscar.
Aber entschuldige mal.
Aber es ist auch dieses Lead by Example, ne? Also eben nicht nur darüber zu reden, sondern auch sich selber diesen Regeln zu unterwerfen und zu sagen, nein, und ich kämpfe und ich nehme auch Geldeinbußen in Kauf und ich gelte dann eben als die komplizierte Diva.
Genau.
Aber ich entscheide hier und ich weiß es besser als die
und
Männer,
die
mir vorgesetzt werden.
Und die das ja in ganz feministischer Art nicht nur für sich selbst gemacht hat, sondern auch bei ihren Projekten immer gefragt hat, gibt es keine Frau, die diesen Job kann?
Ja.
Oder können wir hier
die
nicht
das Buch
mal,
schreibt.
So, können wir hier Beispiel. Nicht mal so. Und sie hat ja nur einen wirklich feministischen Film gemacht. Up the Sandbox.
Ja, den sie sehr liebt bis heute.
Den sie sehr liebt, der aber ihr größter Flop war.
Ja,
das wollten nur sehr, sehr wenige Leute sehen.
Ja.
Was sie sehr enttäuscht hat.
Ja,
die Arme. Und jetzt macht Barbie.
Ja, ich komme jetzt so ein bisschen in ihre hardest working Filmzeit. Also sie hat
und ein Kind hat sie auch noch gemacht.
Wir sind jetzt wir sind jetzt ungefähr bei 69, 68, 69. Und die nächsten 10, 11, 12 Jahre sind, also fast jedes Jahr hat sie ein oder zwei Filme. Und wenn nicht ein Film, dann hat sie halt eine Riesenshow und ein neues Album und ein neues dies und das. Also sie hat geackert, wirklich.
Wahnsinn.
Die Super Sandy würde jetzt sagen, wie eine bekloppte Zombie-Note.
Ja.
Also sie hat halt wirklich rausgehauen ohne Ende.
Ohne Ende.
Und sie war ja berühmt geworden dadurch, dass sie vor allem Showtunes gesungen hat, ne, dass sie so ein bisschen die schwule Camp-Alte war, die halt so verliebt war in Broadway und Musicals und lalala. Und das war ja auch ihre Filmerfolge, also ne, Funny Girl war ja auch eben ein Broadway-Stück, das in einen Film umgewandelt wurde. 69 hat sie dann Hello Dolly gemacht.
Der ein riesiger Flop war und fast ein Studio
erlebt. Eine Frechheit, dass sie das überhaupt durchgesetzt hat, weil sie war 29 und spielte eine 69-Jährige.
Ja, Mae West umgedreht.
Unfassbar.
Aber halt auch da, ne, es war wieder Broadway-Blödsinn. Und Gene Kelly hat lustigerweise Regie geführt, wusste ich gar nicht,
das ist
zur Recherche, dass der überhaupt Regie auch gemacht hat. Und dann hat sie 69 parallel ihren ersten Las Vegas-Gig angenommen, was damals auch eine Sensation war, ne? Weil es gab diese Stars in Las Vegas, gab es noch nicht so.
Nee.
Und das International Hotel, nannten die sich, die haben einen Konzertsaal quasi gebaut in ihrem Hotel in Las Vegas und wollten das groß aufziehen und wollten eigentlich Elvis Presley, aber hatten... Also das Management von Elvis war nicht so begeistert, dass er das quasi warm spielen muss, den Raum, dass er da, ne, weil es birgt natürlich auch die Gefahr, dass das ein Flop wird. Und dann haben die hin und her überlegt, wen sie da reinholen können, haben sich gedacht, ach, wir fragen mal die Streisand, weil die fanden wir auch gut. Und haben die Streisand dafür bekommen, mit einem sensationellen Deal natürlich. Also sie hat damals $100,000 die Woche verdient.
Was
sie
hat immer was Geld angeht.
Viel Geld ist, wenn man
was
das
heute umgerechnet. Ich hab's extra nochmal.
4 Millionen?
Nee, ich hab's nochmal nachrecherchiert, es wären 3,8 Millionen
pro Woche.
Ja, die Woche.
Überleg mal, was
Insanity.
Die
Insanity.
Wie die mit dem Geld.
Ja.
Unfassbar.
Ja. Hat damals da einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, hat diesen Konzertsaal eben quasi warm gespielt. Und das war halt auch noch sehr im Zeichen dessen, was sie vorher gemacht hat. Das waren alte Showtunes, sie hat so bestickte Saris getragen, sehr elaborate Perlen durchwirkte Hochsteckfrisuren mit sich Haarteilen und so, was man eben damals auch getragen hat. Aber es war halt sehr old-fashioned.
Absolut.
Ja. Geld, aber eben old-fashioned.
Ja.
Und sie hat die Lieder anderer Leute.
Songbook.
Sie hat eben wieder die Lieder anderer Leute gesungen. Und das ist ja nicht wirklich der Geist der Zeit gewesen. 69 war auch Woodstock. Also Amerika brach auf in eine andere Richtung. Es ging politischer zu. Es ging viel Singer-Songwriter. Stuff war auch in den Charts. Also war sehr erfolgreich auch. Und sie hat dann irgendwann auch gemerkt, und das Management wahrscheinlich hat ja auch nochmal gut zugeredet, aber sie wird es selbst gemacht haben und gemerkt haben, weil das ihre Art ist, dass sie sich neu erfinden muss.
Ja, die war auch schon 30 plus dann.
So. Und sie hat dann noch einen Film gemacht, Einst kommt der Tag auf Deutsch, On a Clear Day You Can See Forever, auch wieder Musical-Vorlage, auch wieder das ganze Zeug, mit dem Vater von Liza, mit Vincente Minnelli als Regie. Und danach war dann erstmal Schluss mit dem Musical-Film und sie hat dann 1970 auch im selben Jahr Die Eule und das Kätzchen gemacht, den ich gesehen habe, ja voll, den ich gesehen habe nach, ich habe erst Is Was Doc gesehen als Kind, den hatte meine Oma auf VHS und den haben wir, wenn wir bei meiner Oma waren, immer geguckt, weil der halt, also ne, so alte so Screwball kam, irrsinnig lustig für Kinder, so, der war auch harmlos genug, da war nichts Sexuelles drin, das war alles irgendwie unschuldig und lalala, wie Kinder durften
und
das
gucken. Und man lernt den schönen Namen Eunice.
Eunice. Ja, ich habe Eunice geliebt.
Bis heute ist er lustig.
Ein Kult, ich habe ihn jetzt gekauft gerade und habe ihn nochmal angeschaut und spreche auch gleich noch ein bisschen länger drüber. Aber das waren halt, ne, ich kannte Screwball. Screwball-Komödie ist ja ein eigenes Genre, irgendwie 30er, 40er Jahre. Auch starke weibliche Leads, so ein bisschen Film Noir, aber eben komödiantisch aufgearbeitet.
Ja. Und Tempo.
Tempo, super schnell. Ja. Und super chaotisch auch, Verwechslung, Kostüm, bla bla bla. Und den anderen Screwball-Film, den wir auch immer zu Hause geguckt haben, war Leoparden küsst man nicht mit Catherine Hepburn und Cary Grant, wo sie tatsächlich so einen Leoparden hat und der ist ja auch so hysterisch und schnell und slapsticky und irre. Und so ein bisschen daran war das angelegt. Und den kannte ich eben. Und dann habe ich Jahre später Die Eule und das Kätzchen gesehen, der ja eigentlich vorher kam und war total schockiert. Weil der so sexuell explizit war die ganze Zeit. Sie spielt
halt eine Nutte.
Spielt eine Nutte und es gibt den berühmten Satz, den wir auch schon 100-mal zitiert haben.
Das passt hier nicht rein.
Die passen doch hier nicht rein. Das passt ja doch. Und sie hat halt auch so unmögliche Klamotten an. Es gibt so eine SM-Szene, wo sie da irgendwie, also nicht jeder Schwule schreit sich tot, wie camp das ist, aber für ein jüdisches Mädchen aus Brooklyn war das halt auch eine
ihre sexuelle Befreiung
Skandal.
Auf der Leinwand.
Voll.
Ja.
Und es war auch, also religionstechnisch ein Riesenstatement, das war für eine super erfolgreiche weibliche, für einen weiblichen Star in dieser Zeit in Hollywood ein Riesenstatement, weil die Gefahr, die Fallhöhe war so hoch, das hätte man ja auch einfach nicht verzeihen können.
Ja.
Aber ja, sie hat gedacht, fuck this, ich ruiniere mein altes Image und hatte mal wieder recht.
So oft?
Mal wieder hatte sie recht, ich hasse sie. Und ich hatte es vorher schon gesagt, also ne, die Neuerfindung war im Gange und dann hat sie 71 dann Stony End rausgebracht. Das war dann quasi die überfällige Neuerfindung von ihr als Musikerin. Das war, glaube ich, schon ihr 12. Studioalbum oder so. Also auch schon insane an diesem Punkt. Aber ja, sie hat da dann modernere Musik aufgenommen. Sie hat unter anderem Joni Mitchell auch gecovert. Also sie hat nicht nur Original Music gehabt. Aber es war eben Singer, Songwriter, Pop-Rock. Es war ein bisschen mehr politisch. Sie sah anders aus. Sie sah moderner aus. Sie hat ihr Hippie-Bohemian-Image so ein bisschen.
Schuld daran war übrigens ein ehemaliger Schulfreund von ihr.
Ach. Wer bitte?
Mit dem sie in Brooklyn auf die Highschool gegangen ist. Neil Diamond, der sie irgendwann zur Seite genommen hat und gesagt hat, Schätze, gehen lass mal kurz. Ich sag dir mal kurz, wie der geht.
Tatsache.
Weil der war damals schon ein riesiger Star, der sehr aktuelle Musik und der war ein großer Popstar. Mit dem hat sie später auch noch ein paar Mal gearbeitet.
Ja, dann hat sie 71 das Burt Bacharach Special gemacht, was auch wieder spannend ist, wenn man es sieht, weil sie, ne, also es war, Burt Bacharach hatte die Show quasi, es war die Burt Bacharach Show und er hatte, in der Folge hatte er Gäste, andere Gäste, Tom Jones war da, Rudolf Nureyev war da, aber Barbara war wie immer der Shootingstar, der Breakout-Star, die Nummern kannst du bis heute gucken, die sind das irre gut, das Duett mit ihm, wie sie ihn da anschmachtet am Flügel, also ich suppe mir in die Hose, wenn ich das gucke, ist so geil,
ja.
Und auch, also ne, sie ist irrsinnig gut ausgeleuchtet, das ist alles live gesungen, auch das Duett mit sich selbst. Sie wurde ja später mal zitiert, dass sie am liebsten mit sich selbst duettiert.
Weil absolut.
Alles andere sich eigentlich alle nicht lohnt.
Ja, aber bei einer Sängerin dieser Qualität kann man das auch gut verstehen.
Ja, es ist schon ein bisschen, it's a little bit over the top. Ja.
I like that.
Sie hat in Las Vegas, Silvester 2000, während der Show, wo ich eigentlich auf dem Klo war, aber da war ich wohl gerade da hat sie sich... Sie hat gesungen, dann hatte sie Mini-Me auf der Bühne, ein junges Mädchen, die mit ihrer Stimme als Kind gesungen hat.
Die ihr unglaublich ähnlich
sieht. Unglaublich ist ein bisschen ähnlich, spooky. Ja. Und
die hat sich doch klonen lassen.
Die Filmszene, das war nämlich A Piece of Sky aus Funny Girl, die letzte Szene des Films. Das heißt, sie hat im Duett nicht gesungen, sondern im Triett oder wie das denn heißt. Sie, das kleine Mädchen und die Filmszene, wo sie 1964 spielte, wurden zusammengemischt. Und das ist, glaube ich, der Orgasmus der Barbara Streisand, weil sie, wie du richtig sagst, im Prinzip kein Duettpartner jemals akzeptiert hat, der an sie rankommt.
Naja, Donna Summer, ich komme gleich noch zu dem Donna Summer Duett. Aber da komme ich noch zu, weil es gibt ja die Legende und dann gibt es die Realität.
Okay.
Aber ja, sie hat 72 dann Is Was Doc, der auch ein Riesenerfolg war, auch zu Recht, weil der einfach irrsinnig lustig war mit Ryan O'Neill, der super hot ist in dem Film. Und ja, es war einfach groß, groß, groß. Dann kam 72 die Sandkastenspieler ab der Sandbox, der große Flop.
Bisschen schwierig. Sie bei den Maasai.
Ja.
Bisschen schwierig.
Not that great.
Ja.
Und 73 dann The Way We Were mit Robert Redford.
Wer da nicht heult, hat keine Tränendrüsen, Entschuldigung.
Ja, das ist so Jenseits von Afrika auch so ein bisschen, ne? Das ist so,
ein Film, es ist natürlich auch,
wo man sich wirklich
das Herz ausheult. Es ist natürlich auch die große politische Nummer.
Also ganz
sie spielt eine jüdische Kommunistin.
Marxistin,
Oder Marxistin. Ja, ist denn, und Robert Redford spielt halt den perfekten Warsboy und dann gehen sie zusammen nach Hollywood und trennen sich dann doch wieder und
alleine, wenn man sich überlegt, wie sie geschafft hat, mit den schönsten Schauspielerinnen Hollywoods zusammengesetzt zu werden. Omar Sharif, Ryan O'Neill.
Ja, aber sie hat sie ja ausgesucht.
Robert Redford.
Auch. Also
ja,
Redford zum Beispiel hat sie ja ausgesucht.
Sie hat ja immer so.
Ryan O'Neill war im Gespräch und dann hat sie gesagt: Nee, mit dem habe ich gebumst bei Is Was Doc, die Affäre ist irgendwie erkaltet. Den wollen wir nicht.
Mit Robert Redford hat sie sich natürlich eine uramerikanische Super-Ikone genommen. Und wer hätte gedacht, ich glaube nicht, dass sie sich privat gemocht haben, weil die haben sich erst 2019 bei Oprah wieder gesehen, das erste Mal seit dem Dreh.
Okay, wow.
Und er war so,
Also angeblich, ich war auch nicht dabei, es war vor meiner Geburt, aber angeblich hatten die auch eine Affäre.
Ja, die Chemie ist sensationell in diesem Film. Also man kann ja nur also zum Beispiel, das ganz Besondere bei diesem Film ist, dass sie ihm immer so, wenn sie ihn so anguckt und schon ahnt, dass das Scheitern irgendwann kommen wird, dann geht sie ihm mit der Hand so ins Haar und streicht so eine Locke aus der Stirn.
Jetzt hat Tatjana gerade Paul die Locke aus der Stirn gestrichen. Ja.
Und
Paul ist irritiert.
Dieser Moment, den hat sie erfunden. Also es hat kein Regisseur
aber sie hat,
gemacht.
Das ist ja irre. Und guck mal, so erinnerst toll. Du dich an, es gibt diese Aufnahme mit ihr und Judy Garland, wo sie Happy Days singen. Ja. Das ist ja ganz am Anfang ihrer Karriere. Ja. Und unsere Freundin Alexandra Billings hat jetzt zum 80. Geburtstag einen sehr schönen Instagram-Post dazu verfasst, wo sie das analysiert. Die macht ja ganz oft so Filmanalysen oder Performance-Analysen, wo sie so beschreibt, was sie sieht. Und die sind irre gut. Und da beschreibt sie das eben auch, dass sie, also es gibt diesen Check-in, bevor die beide anfangen zu singen, wo Barbara sie so ganz kurz anguckt und es ist so eine ganz kurze Connection zwischen den beiden und dann legen sie los. Mhm. Und Barbara glänzt halt A, durch die Körperlichkeit, auch wie sie mit ihr umgeht, aber auch mit dem Respekt, den sie hat vor der Legende, neben der sie da sitzt und sich zurücknimmt, die nicht niederzuschreien, was sie easy könnte, an diesem Punkt natürlich, aber macht sie nicht. Und ne, auch da in diesem, es ist fast zärtlich, wie sie mit ihr umgeht.
Ja.
Und es ist irre schön.
Das ist so schön. Und die haben sich ja an der Hand gehalten, beide. Und Barbara hat später gesagt, ich merkte, wie sie zittert und habe mich gefragt, warum zittert diese riesige Ikone?
Die hatte Schiss vor ihr.
Aber heute weiß ich, warum. Heute im Alter würde ich genauso zittern.
Die hatte Schiss vor ihr.
Ja. Und dann, und das muss ich kurz erzählen.
Ja,
Leute,
bitte.
Ich weiß, die Folge wird lang.
Ja, that's what we're here for.
In diesem Special kam denn ja noch Ethel Merman. The Merman.
And the Merman. The Merman. The Merman. The Golden Foghorn.
Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das ist eine penetrante, eine fürchterliche, sehr erfolgreiche, laute Sängerin, die einfach
die
nur
hat das
Volumen
erfunden.
Hat. Die hat das Belting erfunden. Ja.
Und
die brüllt
und
ihre
im
Lieder.
Alter das rhythmische Schreien.
Ja, das rhythmische Schreien. Die brüllt also ihre Lieder raus und hat so eine Betonfrisur und sah immer gleich aus und war 4 Tage mit einem Schauspieler verheiratet und nur verrückt.
Aber die ist so Vera in Feen als Sängerin. Ne?
Vera
in
Feen
als Sängerin. Die hat Matt Eagle zum Frühstück gehabt, 3 Schachteln Methol.
Und die
und
haben sie überlegt.
Ein bisschen gesungen.
Die setzen wir dazu, weil das sind natürlich, die hat eine große Stimme, Musicals da und Judy Garland und Barbara Streisand als ganz neu, die war da 19 oder so. So, und dann kommt The Merm und
The Golden Foghorn
und sagt, ach, ich war im Nachbarstudio, da habe ich hier Belting gehört und habe gedacht, warum wird hier gebeltet ohne mich, da komme ich doch mal dazu. Und alle so, ja, schön,
total
dass du da
spontan.
Bist, wie witzig. Und dann reden sie so ein bisschen und dann, ach ja, ein Lied, was haben wir denn für ein Lied, können wir zu dritten Lied singen? Ach ja, wie wär's mit There's No Business Like Show Business, weil das war das Lied
no
von There's No, ne, so. Und das ist das Lied von dieser Ethel Merman, ne, das ist ihr Signature-Song. Und Barbara Streisand sagte später, oh Gott, ich war 19, ich stehe da und dann legt diese laute, alte Frau neben mir los und ich komme mir vor, als ob ein Flugzeug neben mir startet und man sieht auch, Barbara wird völlig unsicher und guckt so und denkt dann so Scheiß drauf und fängt dann auch so rauszuhauen und dann drehen die drei Weiber da ja auf. Also wenn ihr das auf YouTube findet, ihr schreit
ich
euch
pack's in
unter
die Show, dass wir finden es bestimmt.
Durch.
Es erinnert mich ein bisschen, und so, das muss ich jetzt auch noch reinschmeißen, weil
ja,
who the fuck cares. Divas Duets, ihr erinnert euch an VH1 Divas, Duets, Patti LaBelle,
Mariah Carey.
Mit Cindy Lauper und sie singen True Colors und er ist eine ganz schöne Akustikversion und Cindy ist so ganz klein und Cindy kann ja irrsinnig schön singen und Patti ist halt wirklich The Merm.
Ja.
Und ne, Cindy baut das so ganz fein auf und es ist so, du kriegst sofort Gänsehaut, wenn sie da reinkommt und Patti steht halt neben, die kann ja nur schreien und fängt halt sofort an so, und ne, Cindy ist halt, du siehst Cindys Verzweiflung, die so denkt so, oh Gott, das ist eine Akustikversion und wir wollen das langsam aufbauen, wir wollen Emotionen. Und Patti schreit halt einfach, die Perücke kneift, sie weiß auch nicht, wo sie hin soll. So, jetzt ist auch die Nummer mal fertig, ich kann den Text nicht, der Teleprompter ist.
Ich schreie einfach.
Ich schreie jetzt mal. Und Cindy versucht so irgendwie und irgendwann gibt sie, glaube ich, auch so ein bisschen auf und versucht so Harmonien zu singen, aber man weiß ja auch nicht, wohin die Reise geht bei Patti. Nee. Ja, irgendwann gibt sie auf. So
irgendwann
muss das
schmeißt
gewesen sein.
Ihre Schuhe zur Seite und stampft barfuß, schreit über die Bühne und alle finden es toll.
Ach, Patti, ja. She's a loud
mit
lady.
Mit müssen wir auch mal ein Special machen.
Wir müssen, glaube ich, also ich dachte gerade, man müsste mal ein Special über Cindy Lauper machen, aber das machen wir.
Ich liebe Cindy. Ja.
Egal.
Okay, so. Back to The Voice, The Barbara. Wir haben 75 dann Funny Lady, einen großen Flop, weil Sequel von Funny Girl.
Auch und ein furchtbar schlechter Film.
Großer Flop, schlecht. Miese Kritiken. Es gibt Oscar-Nominierungen unter anderem für Bob Mackie fürs Kostüm, nicht für sie. Und ich habe eine Kritik, die ich zitieren will, die sagt, es ist fast gemein, wie der Film daran erinnert, wie gut Funny Girl war. Solange sie singt, ist alles wunderbar. Sobald sie aufhört, wird alles furchtbar schwer. Es ist wie ein Concrete-Soufflé, wie ein Zement-Soufflé. Sobald sie aufhört. Ja, also kein großer Wurf, dieser Film. Bringst du die Flasche mit, mein Schatz?
Ja.
Sehr schön. Und nicht die halbtrockene.
Ja.
Gut. Und dann 76 dreht sie die dritte Version mittlerweile von A Star is Born. Wir hatten das vorher, die erste Version war von Janet Gaynor, die kennt kaum jemand. Die zweite Version war dann Judy Garland. Großer Erfolg. Und Barbara hat sich gedacht, wir kennen es heute von Lady Gaga, die vierte Version gemacht hat. Barbara hat sich gedacht, ich mache das auch nochmal. Allerdings mache ich das ein bisschen rockiger und hat das alles ein bisschen umstrukturiert, wie es so ihre Sache ist. Es geht auch um Esther Hoffman, ihr erratet das schon, es ist ein jüdisches Mädchen. Unsere Freundin Joan Didion hat am Drehbuch mitgearbeitet, das wusste ich bis heute auch nicht. Und da muss man sagen, also sie war ja schon bekannt als jemand, der gerne Mitspracherecht hat und sich das auch rausnimmt, zu bestimmen, was funktioniert, was gut ist und ne. Und bei dem Film kippte dann so das, was die Leute vom Set erzählt haben, in Tyrannei. Also es wurde dann gesagt, es geht, guck mal, Schatz, unten in der Schublade ist noch dieser Rosé Brüder Jean, der ist kalt, weil der ist, glaube ich, noch nicht kalt. Und es kippte. Und ich habe beim Lesen so ein bisschen gedacht, es erinnert mich so ein bisschen daran, wie Roseanne, den Ruf, den Roseanne damals hatte, während sie die ersten paar Staffeln aufgenommen haben, dass man sich am Set einfach als Mitarbeiter nicht sicher gefühlt hat, weil ständig war man den Launen ausgesetzt und sie war halt jetzt an diesem Punkt, der Erfolg hatte ihr so oft so recht gegeben, dass sie irgendwann dachte, sie kann alles, sie weiß alles besser als jeder Mensch in jedem Department, die das schon jahrzehntelang gemacht haben.
Sie war auch zu diesem Zeitpunkt mit einem Mann zusammen, der diese Einstellung eher unterstützt hat, nämlich mit John Peters, eigentlich einem Friseur, also einen der wenigen heterosexuellen Friseure auf dem Planeten überhaupt.
ich kenne ein paar, so ist es nicht.
Und den machte sie dann auch zum Co-Produzenten dieses Filmes. Kein Mensch wusste warum. Und die beiden waren zusammen, was man ihren Haaren in diesem Zeitraum ehrlich gesagt nicht ansieht, muss ich jetzt gestehen.
Well, maybe he wasn't that good.
Und der Trick an der Star is Born, sie hat halt beschlossen, sie aktualisiert das jetzt komplett. Das heißt, es wurde ein Rock-Musical. Mm. Barbara spielte einen Rockstar zusammen mit Kris Kristofferson.
Mm. Ja, und Kris Kristofferson war tatsächlich die Zweitbesetzung. Also man wollte eigentlich, sie wollte Elvis für die Hauptrolle gewinnen.
Natürlich.
Und sie haben es ihm auch angeboten. Und er hat es abgelehnt, das Management hat es abgelehnt, keine Ahnung. Aber
tut uns leid, unser Klient kann nicht mehr stehen.
Naja, es wird gemunkelt, es gibt aus informierten Kreisen die Vermutung, es hätte tatsächlich Elvis' Abwärtsspirale, in der er sich befand, unterbrechen können. Und das wäre eventuell die Rolle gewesen, die ihn da rausgerissen hätte, die ihm nochmal die Perspektive gegeben hat. Es gibt außerhalb von Las Vegas Tabletten und McDonald's noch ein Leben, das sich zu leben lohnt.
Frauen.
Ja, die hatte er von Anfang an gehabt. Priscilla war 13.
Ja.
So. Aber er hat es nicht genommen. Kris Kristofferson hat es gemacht. Und ich habe gerade gesagt, es ist so ein bisschen wie damals Roseanne oder so in ihren schlimmsten Zeiten. Also alle am Set haben Angst gehabt, jeden Tag gefeuert zu werden.
Die
Regisseur wurde ausgetauscht. Ja,
der Friseur wurde plötzlich Hollywood-Mogul.
Ich nenne es die Überfliegerkrankheit. Aber auch hier gab ihr der Erfolg mal wieder recht. Also,
der Film ist aber furchtbar.
Naja, aber erfolgreich.
Ja. In der war sehr Zeit erfolgreich. War der gut, ja.
Und ich glaube, wenn ich es richtig recherchiert habe, ich habe versucht, da bessere Quellen zu finden, dass die Schulz mich nicht wieder anschreit, wer das verbrieft hat. Aber ich glaube, sie hat in diesem Film den ersten Female Executive Producer Titel jemals eines Hollywood-Films
bekommen. Und sie hat es nicht in den Credits stehen, weil sie sagt, ich habe so viel auf den Deckel gekriegt, dass ich da Executive Producer war, dass ich mich in den Credits nur hat auch gesungen, Doppelpunkt Barbara Streisand oder so stehen habe. Sie hat sich nicht getraut,
das in den Credits zu schreiben. Also Executive Producer, nur für die Leute, die das nicht wissen, ist auf Deutsch der ausführende Produzent. Das heißt, die Person, die am Set alle Entscheidungen trifft oder dann gegebenenfalls auch in Frage stellen
kann. Das als Frau gab es noch nie. Ihr müsst wissen, die hat ihr Leben lang Todesdrohungen gekriegt, weil sie Feministin war, weil sie mit dem Ägypter gedreht hat, weil sie jüdisch war. Also die hat immer diesen Druck von ihren Feinden gehabt und hat dadurch natürlich auch, das war ihr Benzin, weiterzumachen. Mhm. Sie hat sich nicht reinkriegen lassen.
Das war nicht ihr Kryptonit, sondern das war ihr Antrieb. Das ist wichtig. Genau. Ja, und ich finde auch, also da ist es mir auch wieder aufgefallen, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, also diese feministische Chuspe zu haben, um im Jüdischen zu bleiben, zu sagen, ich nehme den Männern, die in dieser ganzen Industrie, sowohl in der Musik als auch in der Filmbranche, immer die Entscheidungsgewalt haben, die Karrieren entscheiden, die Karrieren beschließen und beenden können, die entscheiden, wie ich zu singen habe, wie ich auszusehen habe, was ich zu sagen habe, welche Rolle ich spiele, wie viel Einfluss ich bekomme. All diese Karten nehme ich denen aus der Hand. Wie viel Geld ich verdiene. All diese Karten nehme ich ihnen aus der Hand. Und wenn sie mich dann unbequem nennen wollen und eine Bitch nennen wollen und all, ne, mit der kann man nicht arbeiten, die ist nicht buchbar, die ist nicht so. Und das Tolle ist, der Erfolg hat ihr immer recht gegeben. Also,
und sie hat ja auch ganz früh eine eigene Filmfirma gegründet mit Dustin Hoffman und Robert Redford und noch irgendeinem, Sidney Poitier, glaube ich. Und hat dadurch auch Hollywood sozusagen außen vor gelassen und hat unter eigenen Bedingungen
produziert. Auch sehr klug. Sehr klug. Sie hat dann gab es eine kleine Pause, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, dann hat sie 79 nochmal einen kleinen Kurzfilm, hat einen Kurzfilm gemacht, 79 dann.
Weil sie sich ein bisschen um ihr Kind kümmern wollte.
Main Event gemacht mit Ryan O'Neill. Da hat sie dann wieder mit Ryan O'Neill gearbeitet, der Film aber so, ne? Und 79 kam dann, und das ist für mich das nächste Highlight, Enough is Enough, mit Donna Summer. Und da will ich kurz was zu sagen, weil es gibt die Legende. Und die Legende wird in jeder Schwule, der ein bisschen was auf sich hält, der so ein bisschen meint, Kultur zu kennen und Camp und Gossip zu kennen, erzählt immer die Geschichte, dass Donna Summer, mit der sie diesen Song aufgenommen hat, und Barbara nie im gleichen Studio waren, nie zeitgleich im selben Studio waren, sondern die eine hat als erste ihre Tonspur aufgenommen, dann kam die nächste, hat die Tonspur gehört, hat besser gesungen als die erste, ist nach Hause gegangen, ist Barbara wieder zurückgekommen und gesagt, um Gottes Willen, das muss ich natürlich toppen. Und so wurde es immer irrer und immer toller, aber angeblich waren sie nie zusammen im Tonstudio. Und ich habe in der Autobiografie von dem Produzenten Paul Jabara, der den Song geschrieben und produziert hat, das Gegenteil gefunden. Der hat nämlich zum Main Event das erste Mal mit Barbara gearbeitet, war ein Riesenfan von Barbara, saß immer in der ersten Reihe bei Funny Girl im Broadway und hat sie angehimmelt und hat dann als Songwriter irgendwann das Angebot bekommen, für Main Event den Titelsong mit ihr zu machen. Und hat dann in der Biografie Streisand, The Woman, The Legend, What Happened and How He Felt About It. toll. Titel. Oder? Erzählt er die Geschichte, dass er eben 79 mit Barbara besprochen hat, dass sie ein Disco-Album oder zumindest mehr Disco aufnehmen will. Und sie hat schon das Album Wet geplant, das als Thema hatte, alles, was mit Wasser zu tun hat, mit Fluidität und so.
Feuchtigkeit. Ja,
genau. Ja so und er hatte ihr diesen Song geschrieben, eben Enough is Enough, der damals nur Enough is Enough hieß. Und sie mochte den Song und sie mochte auch die Idee, das mit Donna Summer zu machen, aber es hatte eben mit Wasser noch nichts zu tun. Und dann hat sie eine Dinnerparty geschmissen, wo er da war, Donna und eben noch Leute vom Label vermutlich. Und hat dann halfway through the dinner, hat er dann die Kassette reingeschmissen und hatte dieses neue Intro vorne dran gepackt. It's raining, it's pouring, my love life is boring me to tears.
Was wir alle schon auf Mykonos gemacht haben.
Natürlich. Schlimm. Wo dann aber endlich das Wasserthema drin war. Also dann konnte sich Barbara auch den Song auf dem Album vorstellen. Und er sagt, also es gab, natürlich waren, sie waren nicht happy miteinander, weil sie darum gekämpft haben, wer welche Stellen singt und wer die längsten Töne singen kann.
Wie Jerome
Castell. Und sie haben sich gebattelt ohne Ende, was das angeht. Also der Legende nach ist Donna Summer tatsächlich im Studio einmal vom Stuhl gefallen, weil es gab diese ganz lange Note am Ende des Intros.
Da wirst du ohnmächtig, wenn du singst.
Genau. Und sie haben gebattelt, wer es am längsten schafft, und Donna ging die Luft aus, sie ist vom Stuhl gefallen. Aber ja, also sie haben es ein paar Mal aufgenommen und sie haben sich gebettelt, ja, aber sie waren zusammen im Studio, sie haben das alles toll zusammen gemacht, und der Song ist einer meiner, oder ist mein Favorite Barbara Streisand Song ever, ist auch toll. Einer der wenigen, die ich kenne.
Aber darf ich ganz kurz dazu sagen,
sehr
dass
gerne.
Frank Farian da ja irgendwie mit drin hing.
Tatsache?
Ja.
Der Donna Summer Produzent.
Produzent von Donna Summer. Und der hat nun wiederum zu erzählen gewusst, dass die beiden Damen erst zusammen, sozusagen, hat er versucht, dass die das zusammen im Studio singen, und dann haben sie sich doch nachher entschieden, die getrennt voneinander aufzunehmen, weil die Konkurrenz untereinander doch so unproduktiv war. Die haben sich gegenseitig eben versucht, so ein bisschen auszudingsen, wie du sagst, die eine fällt vom Stuhl, aber die andere hört nicht auf zu singen und so weiter. Und dann haben sie dann doch irgendwie das zusammengemixt.
Ich glaube, das wahrscheinlich so kann Mischung man Frank Farian besser allem. Glauben als dem selbsterklärten.
Man weiß es nicht.
Barbara Streisand-Fan
ist auch eine, man darf das Wort nicht mehr sagen, mit V oder mit F geschrieben, eine böse Bitch. Das muss man auch dazu sagen.
Eine Otze.
Ich darf ganz, eine Otze. Eine wirkliche Otze. Das muss man sagen. Die hat wirklich Leute so verletzt. Die hat in Hollywood so viel verbrannte Erde hinterlassen.
Ich finde das gut.
Ein Satz noch. Nee. Kim Carnes. Das zweite große Duett.
Ja.
Kim Carnes, Bette Davis, Eyes ist der große Hit.
Ja, und die hat doch mit Barbara Streisand zusammen gesungen. Enough is Enough hatten wir gerade.
Na, aber Tell Him war Celine.
Das war lange danach.
Ja, aber also, weil du sagst, gute.
Ihr findet es raus. Die beiden haben ein Duett zusammen gesungen. Kim Carnes und Barbara Streisand. Oder bin ich jetzt geisteskrank?
Nein, du bist nicht geisteskrank.
Nein, ich google es gerade.
Ich finde den Titel gerade nicht. So, und Kim Carnes ist eine weißblonde, hellblauäugige amerikanische Sängerin mit so einer tiefen Stimme. Und die haben das Duett zusammengesungen und das kam raus und alles war schön. Und dann geht Kim Carnes in den Plattenladen.
Make no mistake, he's mine.
Ja, genau.
There we go.
Und dann geht Kim Carnes, also eines Nachmittags, sagen wir mal, es war montags, Kim Carnes geht in den Plattenladen ihres Vertrauens, weil sie gehört hat, der hat jetzt.
Und sie ist rauseditiert.
So, die guckt sich das Cover an und denkt, komisch, irgendwas ist anders. Und entdeckt, dass sie auf dem Cover plötzlich dunkelbraune Augen hat. Und sie denkt, huch, ich habe doch hellblaue Augen. Warum habe ich dunkelblaue Augen? Sie ruft ihre Plattenfirma an. Die Plattenfirma sagt, Barbara Streisand hat gesagt, entweder bin ich die einzige Frau mit blauen Augen auf diesem Cover oder diese Platte wird nicht erscheinen.
Oh, Wahnsinn.
Und dann haben sie ihre Augen braun gefärbt, ohne like ihr das that. Zu sagen. Oh,
Wahnsinn. Aber ich meine, so da ist sie ja wirklich crazy. Ne? Es gibt diesen famous Oprah-Moment.
Ja, erzähl.
Paul Schatte mit den Hufen. Ich bin gleich
fertig. Nein, das müssen wir erzählen.
Es gibt diesen famous Oprah-Moment, wo
unbedingt.
Barbara ist ja jemand, die sich so in Details verliert. Ne? Und die so Details so wahnsinnig stilisiert, weil sie ihr so wahnsinnig wichtig sind, wie der Name ausgesprochen wird. Yeah. Eine Weile hat sie dann, musste alles mal monochrom sein. Sie musste in der gleichen Farbe angezogen sein, wie alles auf der Bühne.
Eine weiße Phase.
Ja, Off-White. Es war Off-White, bitte. Ne? Oder griechisch irgendwann. Griechisch. Dann, du hast in einem anderen Podcast schon mal in der Folge erzählt, wie sie mit glaubte, sie hätte die Blumen eingefärbt mit ihrer Gedankenkraft.
Ja.
Die wurden natürlich ausgetauscht, weil sonst die Floristin gefeuert wird.
Ja.
Aber sie glaubt, sie hat mit ihrer Gedankenkraft über Nacht die Blumen die Farbe verändert und so. Und sie glaubt das wirklich und erzählt das auch.
Ja.
Und es gibt diesen famous Oprah-Moment. Sie ist bei Oprah zu Gast und gibt ein Konzert bei Oprah, was natürlich ein Riesending ist. Und Oprah steht im Publikum und guckt sie irgendwann an und Barbara steht an einem Turtleneck in Off-White und einem Rock in Off-White und alles ist Off-White. Und sie hat ein Off-White-Mikrofon in der Hand und Oprah fragt während der Sendung, sag mal, wo hast du denn eigentlich das weiße Mikrofon her? Und Barbara sagt, das ist übrigens Off-White. Und Oprah so, ja, aber ist das eins von meinen? Ich habe eigentlich nur schwarz. Und sagt sie, naja, ich brauchte aber Off-White. Und Oprah so, hast du es angesprüht? Und sie so, yes, I did. Und Kathy Griffin erzählt in My Life on the G-List oder bei irgendeinem Live-Programm, Jahre später von ihrem einen Auftritt bei Oprah, wo sie bei Oprah zu Gast war, Kathy Griffin selbst. Und sie auf die Barbara-Story anspricht und Oprah das bestätigt. Aber halt die Kameras laufen und sie ist so sehr kollegial. Und so, ja, natürlich hat sie das gemacht. Das ist alles so. Aber wir waren so glücklich, dass sie da war. Und ne, ein One-Woman-Talent, bla bla. Und in dem Moment, wo die Werbeschalte kommt und die Kameras auf sind, dreht sie sich zu Kathy Griffin um. Can you believe she spray painted my microphone?
Ja, die hat das schwarze
echauffiert bis heute.
Ja, das ist ja auch, wenn man das rassistisch sieht, ist es rassistisch.
Es ist natürlich nicht rassistisch, aber es ist einfach Barbara, die sich über Grenzen hinwegsetzt, weil das ist natürlich wichtiger als das Eigentum von jemand anderem.
Ja, wenn das ein Mann wäre,
immer noch sehr kapriziös.
Würden
Schatz,
alle sagen, oh, look, Daniel A. Lewis. Nein.
Wir fänden das immer noch sehr kapriziös.
Aber sie ist halt ein komplett, sie will halt bestimmen. Und
sie
und ich finde diese Durchsetzungskraft, die man einfach und dieses Selbstbewusstsein, das damit einhergeht, ich entscheide das alles bis ins kleinste Detail. Und so wie ich das entscheide, ist das auch richtig. Ist bemerkenswert.
Ja. Bei jedem Mann würde man sagen, durchsetzungsstark, bei jeder Frau sagt man Bitch.
Genau.
Also das ist doch wirklich unfair. Ja.
Das ist wirklich unfair.
Ja.
So, und damit kommen wir jetzt zum
von einem Highlight zum anderen.
Zum absoluten Highlight von Barbara Streisands Karriere, sage ich jetzt mal freundlich, und zum queersten Film, den ich kenne.
Absolut.
Und
zeitgemäß sogar.
Und Barbara Streisand hat an diesem Projekt fast 20 Jahre gearbeitet. Sie hat Mitte der 60er Jahre, kurz nach Funny Girl, als sie wirklich die Macht hatte, zu entscheiden, was sie machen wollte, Die hatte sie eigentlich immer, aber da zum ersten Mal.
Schriftlich.
hat sie beschlossen, dass ihr nächster Film eine Verfilmung einer Kurzgeschichte von Isaac Bavish Singer wird, die Yentl hieß. Und auch immer noch heißt. Die kann man immer noch nachlesen. Und
leider nirgends sehen, weil sie die Rechte bis heute wie eine Henne drauf sitzt so, und die nicht rausgibt.
Und diese Kurzgeschichte handelt von einem jüdischen Mädchen, die sehr gebildet ist, obwohl jüdische Mädchen das damals eigentlich nicht sein durften. Diese Geschichte spielt am Ende des 19. Jahrhunderts in den jüdischen Gebieten im heutigen, ich glaube, Lettland. An dieser Geschichte ist sie 20 Jahre lang dran geblieben. Das Wort ist so, es gab mal eine Fastproduktion, da haben dann aber alle, nachdem Hello Dolly ein so wahnsinniger Flop war, wollte niemand mehr als 30 Millionen Dollar für einen Film ausgeben, deswegen ist das nicht gemacht worden, Mitte der 70er Jahre. Und sie hat diesen Film nicht losgelassen und sie hat diese Geschichte nicht losgelassen. Und was dabei herausgekommen ist, ist mein Lieblingsfilmmusical. Ja. Das kann ich einfach mal so sagen. Und als sie diesen Film 1983 in die Kinos bringen konnte, war sie über sehr viele Hürden gesprungen. Einige davon hatte sie sich vielleicht selbst aufgestellt, aber so ist es halt.
Hast du den super Plot-Twist schon erzählt? Oder habe ich das eben überhört?
Dazu kommen wir gleich.
Okay.
Ich erzähle erstmal so ein bisschen die Produktionsgeschichte dieses Films, weil es bemerkenswert ist, wie sehr sie in dieses Projekt nicht nur am Ende, sondern für fast 20 Jahre involviert war. Es gab 4 verschiedene Drehbuchfassungen. Irgendwann hatte Bavish Singer, der immerhin Nobelpreisträger für Literatur ist, also jetzt nicht irgendein Schreiber, beschlossen, dass er jetzt auch mal selber ein Drehbuch schreibt. Das hat ihr dann aber nicht gefallen. Also hat sie zum Schluss das gemacht, was ihr dann unglaublich viele Leute übel genommen haben. Nämlich, sie hat dieses Drehbuch selber geschrieben.
Warum auch nicht?
Obwohl sie, sie hat dieses Drehbuch geschrieben, sie hat diesen Film produziert, sie hat Regie geführt, sie hat die Hauptrolle gespielt und sie hat alle Lieder gesungen und die Songs auch zusammen mit ihren Stammtextern Alan und Marilyn Bergman alle selber
eingesungen
und mitgeschrieben.
Komponiert.
So, was dabei rausgekommen ist, ist der definitive Barbara Streisand-Film.
Ja.
Weil man, wenn man nichts von diesem Werk kennt, sondern nur diesen einen Film guckt, versteht, warum diese Frau ein Genie ist.
Ja.
Sie hat diesen Film dann in Prag und der Tschechoslowakei gedreht, ist bemerkenswerterweise, das war ihre erste Regiearbeit, unter Budget geblieben. Das hat ihr niemand zugetraut. Der Film war nicht wahnsinnig teuer. Der sieht wahnsinnig teuer aus, weil er halt ein großer, üppiger, wahnsinnig schöner Historienschinken ist.
Ja, so ein Ausstattungsfilm in der damaligen Zeit. Ja.
Und weil er auch der erste seiner Art ist, weil er ist was es bis dahin nicht gegeben hatte. Er ist ein Stream of Consciousness Musical. Das heißt, alle Songs, die in diesem Film gesungen werden, finden eigentlich im Kopf der Hauptfigur statt. Es gab, nachdem der Film draußen war, unglaublich viel Kritik daran, dass Frau Streisand alle Lieder selbst gesungen hat.
Natürlich.
Wenn man den Film mal gesehen hat und weiß, dass alle diese Lieder Gedanken der Hauptfigur sind, kann überhaupt niemand anderer diese Lieder singen. Das wäre sehr merkwürdig gewesen.
Gut, es gab auch natürlich Kritik, dass das jüdische Mädchen von 1898
genau, Barbara Streisand
5 Zentimeter lange perfekte Fingernägel durch die galizische Dorfmark trug.
Es gab noch ein paar, es gab auch ein paar sehr frauenfeindliche Einwände. Der Haupteinwändepunkt, nachdem sich alle daran gewöhnt hatten, dass sie alle diese Jobs offensichtlich nicht nur macht, sondern auch kann, war, dass sie mit Anfang 40 eine 19-Jährige spielt. Das ist halt
gar
auch
kein
so
Problem.
Bisschen,
als Schauspielerin musst du das können.
Und jetzt komme ich dazu.
Just flexing the artistic muscle.
Jetzt komme ich dazu, warum dieser Film so unsagbar queer ist.
Ja, bitte.
Das hat nichts damit zu tun.
Wie er das aufbaut, dieser Paul. Ein Fuchs.
Es hat nichts damit zu tun, dass sie ich glaube, 43 eine 19-Jährige spielt, sondern das hat was damit zu tun, welche Geschichte in diesem Film erzählt wird. Ohne sie jetzt komplett erzählen zu wollen, Jentl ist ein Mädchen, das von ihrem sehr gebildeten Vater heimlich, weil Frauen durften eigentlich nicht die Tora interpretieren oder sich
lesen.
Lesen durften sie schon, aber ja, sie durften sie halt nicht interpretieren. In der Tora sind ja auch hübsche Kochrezepte drin, genau. oder so die Eheanleitung in der Tora. Also die Tora ist, um es jetzt mal auf den Stand runterzubrechen, auf dem die meisten Deutschen sein werden, sowas Ähnliches wie die jüdische Bibel, nur ein bisschen umfangreicher und sehr viel praktischer orientiert. Also die Tora ist eine Ansammlung von Texten, Gesetzen, Anleitungen zum Leben. Und die wollte das lesen, aber natürlich auch alle Tora-Interpretationen. Ihr Vater hat sie ausgebildet, heimlich. Am Anfang wird auch gezeigt, dass dieses Mädchen eigentlich nicht besonders viel kann, was sie zu einer guten jüdischen Hausfrau machen würden. Also kochen kann sie nicht, waschen kann sie nicht. Das Haus sieht auch ein bisschen so aus, als wäre gerade eine Bombe explodiert.
Wie unfeminin.
Zur damaligen Zeit. Also,
ja, ja.
Und dann stirbt Papa. Und man muss wissen, dieses Mädchen hatte mal einen Bruder, der aber früh gestorben ist. Der hieß Anschau. Und nach Papas Tod kommen die jüdischen Nachbarinnen, räumen das Haus aus und sagen, jetzt suchen wir dir einen Mann und bringen dir richtig bei, wie Hausarbeit geht. Und das gefällt Jan Jentl nicht wirklich. Und dann bricht sie auf, zieht die alten Sachen ihres Bruders an, schneidet sich die Haare ab, setzt sich eine Brille auf und sagt dann, ihr Name ist Angel und macht sich auf in die große weite Welt und trifft in einer Kneipe eine Gruppe von Yeshiva-Schülern.
Sie will lernen.
Sie will lernen,
was nur Jungs können und deswegen wird sie zum Jungen.
Sie will lernen, was nur Jungs können und deswegen wird sie zum Jungen. Trifft in einer Kneipe unterwegs auf eine Gruppe von Yeshiva-Schülern, die sie dann mitnehmen.
Als Kumpel.
Sie outet sich nicht, die halten, nein, alle Menschen um sie herum halten sie für einen Mann.
Bei der Nase kein Wunder.
Und sie sieht ehrlich gesagt auch aus
Tatjana wie... Tatjana ist on fire.
Nein, sie sieht ehrlich gesagt auch aus wie ein niedlicher
Kerl.
Also man kauft das.
Sie
das
spielt den ersten so, non-binären Charakter.
Wenn man so will. Jedenfalls einer dieser Jungs heißt A-Victor. Und wird vom hinreißenden Mandy Patinkin gespielt, den jetzt 20-Jährige wahrscheinlich hauptsächlich aus Homeland kennen. Ja, der war damals aber ein heißes Geschleuder, wie Herr Schulz immer sagt.
Sieht man seinen Penis nicht auch ein bisschen?
Man sieht seinen Penis. Ja,
kann keinen Satz gerade aussagen gerade, ich lieb's. Tatjana hat sich die Paul-Schulz-Hose angezogen.
Ist doch okay.
Rät schon immer ein bisschen rein.
Ist doch nicht so schlimm. Lass sie doch, sie ist halt begeistert. Ist sie auch
betrunken ist sie.
Jedenfalls, A-Victor und Angel, wie A-Victor glaubt, gehen zusammen zu A-Victors Yeshiva, sprechen beim Rabbi vor, Angel wird angenommen und darf dann in der Yeshiva mit den anderen Jungs studieren. Es gibt wahnsinnige Verwicklungen, weil A-Victor in ein junges Mädchen verliebt ist, dessen Familie auch schon eingewilligt hat, dass er sie heiraten darf.
Die spätere Ehefrau von Steven Spielberg.
Genau, Amy Irving, auch hinreißend. Ja. Dieser ganze Film ist hinreißend besetzt, alle Rollen sind perfekt. Es wird die ganze Zeit gesungen, aber eben nur von Barbara. Wahnsinnig schöne Badeszenen mit einem nackten Mandy Patinkin, bei dem man auch seinen Schlong, wie man auf gut jüdisch sagt, sieht. Der Film war und ist ein Film über eine Frau, die sich die Brüste abbindet, von der Welt als Junge wahrgenommen wird, eine andere Frau heiratet, die sich dann auch in diesen von ihr angenommenen Mann verliebt, einen besten Freund hat, der glaubt, sie ist ein Junge, der aber irgendwann dann zugibt, dass er zwischendurch geglaubt hat, er ist schwul, weil er auch in diesen Jungen verliebt war, die dann ein wahnsinnig schönes Coming-out als Frau, aber auch als Frau, die ganz anders ist als alle Frauen, die er oder die Welt je gesehen hat, kennt und die zum Schluss sie selbst ist und aber eine völlig andere und eine völlig neue Form von Frau und die nach Amerika.
Also das ist Victor Victoria eigentlich.
Nein, es ist viel mehr. Es ist viel komplexer. Also es ist eine schwule Liebesgeschichte, es ist eine lesbische Liebesgeschichte, es ist eine heterosexuelle Liebesgeschichte, es ist eine Emanzipationsgeschichte, es ist ansatzweise trans,
ja.
Und der Film ist 40 Jahre alt, das darf man immer nicht vergessen.
Leute, dieser Film ist so bahnbrechend in so vielen Ebenen, dass man als homosexuelle Person und als non-binär und bisexuell und was alles unter L, B, C, D, E, F, G, H, I, J drinsteckt, jeder von uns muss diesen Film gesehen haben und ist bewegt von dieser Vision, die also, die 1983 auf...
Und ihr Regiedebüt, ne?
Ihr also Regiedebüt. Sie hat
wieder mal gezeigt, dass die Sachen, die man ihr nicht zutraut...
Alles hat
aber das, das Bemerkenswerte und Anschlussfähige für jemanden, der jetzt 17 ist und queer ist, wer mal was über wirklich hochintelligentes, brillantes, künstlerisch immer noch unfassbar Gutes über Geschlechterrollen, über die Wahrnehmung von Geschlecht von anderen Menschen, darüber, wie Sexualität aufgebaut ist, darüber, so wie Begehren häufig. Aufgebaut ist, darüber, wie Leute sich gegenseitig angucken, wie Leute sich gegenseitig wahrnehmen. Es gibt einen Song in diesem Film, der heißt Where's It Written What It Is Meant To Be? Also da werden große Fragen gestellt und elegant, unterhaltsam, spielerisch beantwortet. Es ist wahnsinnig schön anzugucken.
Und zu hören.
Und die Musik ist der Hammer.
Also wer nicht bei Papa Can You Hear Me weint, ist also, kein...
Hat keinen Vater,
hat kein Herz.
Warum ich diesen Film so liebe, als der Film 1984 in die ostdeutschen Kinos, weil er damals von der ostdeutschen Führung auch so interpretiert worden ist, das ist halt ein Film über Emanzipation und bla und blub. Natürlich ist die gesamte schwule Szene im Osten dahin gerannt, erstmal wegen Barbara, dann aber, ich habe diesen Film, glaube ich, zum ersten Mal 1986 im Fernsehen gesehen, und saß schon als queeres Kind davor und habe mich wiedererkannt und es geliebt und die Musik wahnsinnig gefeiert und diese Frau wahnsinnig gefeiert. Damit, der Film war ein wahnsinniger finanzieller Erfolg. Also der hat das, ich glaube, Vierfache seines Budgets eingespielt, was für damalige Verhältnisse und dafür, dass es ein Musical war, was damals das ungefähr unpopulärste Genre Absolut. War, was man ungefähr auf die, so, also wir dürfen nicht vergessen, das war in derselben Zeit, in der Miami Vice im Fernsehen lief. Ja,
Top Gun.
Und Top Gun ein Hit war und Beverly Hills Cop ein Hit war. Also es war ein sehr, sehr unzeitgemäßer Film, der ein wahnsinniger Erfolg war und für den sie wahnsinnig auf den Sack bekommen hat.
Absolut. Größenwahn im Prinzip.
Also ihr wurde vorgeworfen, dass
aber ihr Ego bevor die Leute den Film gesehen haben oder danach?
Sowohl als auch.
Oh.
Also
ja, natürlich auch
es gab danach. Natürlich es gab natürlich hallo? Auch es gab natürlich auch Fürsprecher für den Film. Sie wusste, dass das ihre erste Regiearbeit ist und sie war sich relativ sicher, dass sie einen guten Job abgeliefert hat, aber sie hat der anderen großen jüdischen Ikone in Hollywood, der Regie-Ikone, nämlich Steven Spielberg, diesen Film geschickt, der ihr diesen Film mit einer Love Note zurückgeschickt hat, die lautete, ich würde dir ja sagen, was ich an diesem Film verbessern wollen würde, aber der Film ist perfekt, ich muss daran gar nichts machen. Steven Spielberg war damals schon Steven Spielberg.
Ja, ja.
Sie hat von Kollegen sehr viel Respekt dafür bekommen, aber nicht sehr viel Liebe. Frau Streisand, der Film war für mehrere Oscars nominiert, keinen davon.
Nichts.
Frau Streisand war weder für Regie noch für Buch.
Nein.
Noch für,
Riesenskandal.
Noch für Rolle, noch für irgendwas anderes sie war nominiert.
Nicht nominiert, das war das Schlimme. Sie hätte ja nominiert werden können und hätte gegen einen besseren verlieren können, gut.
Wie immer wussten es die Europäer und die internationalen Journalisten besser. Mhm. Barbara war die erste Frau, die für diesen überhaupt,
für Regie.
Die für diesen Film den ersten Regie-Golden Globe für eine Frau gewonnen
aber
hat.
Aber es ist halt kein
Oscar. Bis es eine Frau bei den Oscars aufs Regietreppchen aufs Oberste geschafft hat, dauerte es noch mehr als 20 Jahre. Das war Catherine Bigelow.
Und wer hat den verliehen?
Und,
war das die Stripperin?
Nein.
Catherine Bigelow.
Juno?
Zero Dark Thirty.
Ach so.
Diesen Oscar als späte Wiedergutmachung der Academy, die sich, glaube ich, ein bisschen geschämt hat, durfte ihr Barbara Streisand verleihen. Und sie kündigt, sie sagte erstmal überhaupt nicht Catherine Bigelows Namen, sondern einfach nur The time has come! Und danach wussten alle Bescheid.
Es war aber auch eine Abrechnung vom Hollywood Establishment mit der Bitch Barbara Streisand, die natürlich sich so viele riesige unkollegiale Extravaganzen in den 70ern geleistet hat, dass die 83 gesagt haben, die nominieren never ever.
Das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Sie will natürlich immer sagen, dass sie hat es sich so mit dem Establishment angelegt,
verdient,
dass das Establishment sie bestraft
sie hat.
Fakt ist aber auch, die hat so viel verbrannte Erde hinterlassen, dass zu Recht Leute gesagt haben, Alter, nicht mehr.
Du Bitch, du.
Die Academy besteht ja auch aus Leuten, die gearbeitet haben.
Genau.
Naja, man darf
die war
nicht,
halt
man darf
echt
nicht,
schwierig.
Man darf nicht vergessen, die Nominierungen für diese Preise werden ja so aufgestellt, dass die einzelnen Sparten ihre jeweiligen Mitglieder nominieren. Hm. Also die Regisseurinnen nominieren die Regisseure, die Schauspielerinnen nominieren die Schauspieler
alles
und so weiter
gemacht.
Und so fort. Und
na gut, da kann man sich schon vorstellen, dass die Regisseure gesagt haben,
die Mitglieder der Akademie waren damals zu über 70% männlich.
Weiß und männlich.
Also weiß und männlich.
Und das waren Arschlöcher, das waren welche, die ihre Hauptdarstellerin gefickt haben, sonst hätten die die Rolle nicht gekriegt.
So,
weißt du, solche waren
das.
Dann kommt so eine Emanze. Never.
Aber wie immer hatte Frau Streisand, die Geschichte gibt ihr recht, weil der Film ist auch 40 Jahre später noch ein absolutes Meisterwerk und absolut
Highlight.
Sehenswert. Um ihre verbleibende Karriere noch kurz zusammenzufassen, sie hat danach
ich finde, wir wechseln jetzt.
Nein, muss man gar nicht. Sondern sie hat in den 10 darauffolgenden Jahren
jetzt wird's ein bisschen traurig.
10 darauffolgenden Jahre noch ein weiteres
Zwei.
Ein weiteres Regiewerk abgeliefert. Lass mich kurz meinen Satz beenden, Tatjana bevor
Scholz.
Du einweist. Der hieß
biegt sich weg. Er will nicht gestreichelt werden.
Nein, doch, der hieß Der Herr der Gezeiten.
Der war toll.
Und war auch ein schöner Film.
Eher floppig, oder?
Dafür hat sie dann auch zum ersten Mal sie war wieder nicht nominiert für Regie.
Es geht um vergewaltigte Männer.
Aber es geht um Vergewaltigte, also das war eine Pat Conroy-Verfilmung. Es ging um die Vergewaltigung eines Jungen, nicht eines Mannes.
Noch schöner.
Sie stand mit ihrem Sohn vor der Kamera. Der ihren Sohn spielt, ein damals eigentlich sehr begabter Schauspieler war. Das fanden auch alle. Der hat danach nie wieder gedreht. Ich weiß gar nicht, warum nicht.
Naja,
Der ist ja Singer-Songwriter.
Und jetzt Singer-Songwriter ist, was er noch nicht lange ist.
Er hat ihre Nase geerbt, dann hat er einen
Pornostar geheiratet. Die Wangenknochen sind aber neu.
Der ist aber ganz schnuffig, finde ich.
Genau, aber der hat jetzt so Barry Manilow-Bäckchen.
Also die schrecklich inzwischen.
Die hat er sich gekauft.
Und danach hat sie noch mal eine Hure gespielt.
In Nuts. Sehr gut.
Ein fantastischer Film, den man zum Thema MeToo übrigens nochmal ganz neu angucken kann.
Richtig gut.
In Nuts ist auch Maren Stapleton drin, die ihre Mutter spielt. Die finde ich auch
Method
großartig.
Alles
Method Actors. Karl Malden spielt den missbräuchlichen Stiefvater.
Ja.
Danach.
Einen noch bitte. Einen noch mit Respekt bitte. The Mirror Has Two Faces hat was.
Naja, The Mirror Has Two Faces ist nicht mein, also das ist ihre dritte Regiearbeit, und das ist nicht mein Lieblingsfilm und auch nicht mein Lieblingsbuch von ihr, weil es eigentlich darum geht, dass ein hässliches Entlein durch eine Dauerwelle und ein bisschen Fitnesstraining auf einmal zu einer wunderschönen Frau wird.
Das hat sie ihr Leben lang durchgezogen, diese Legende des hässlichen Entleins, was zum Schwan wird. Aber ja, immerhin spielt Lauren Bacall mit.
Immerhin spielt Lauren Bacall mit und sagt den fantastischen Satz, nachdem ihr Barbara Streisand mal wieder in ihrer Rolle widerspricht: I should never have enabled you to speak.
Ja. Wir haben in einer anderen Folge schon besprochen, ja, dass ja, Barbara ja, ja, den Oscar-Win für Lauren Bacall auf sich,
nur auf sich
bezieht, weil sie sie dazu getrieben
hat. Sie hat ja, also der, der
The Humbleness.
Barbara hat alles geschafft. Der große Skandal an diesem Film war ja, dass sich alle sicher waren, dass Lauren Bacall für diesen Film ihren ersten Oscar gewinnen würde, was dann nicht passierte. Die Frau, die gewann, war dann Juliette Binoche for The English Patient.
Oh,
und man kann sich, wenn also man mal, Barbara, wenn man
den Fast-Oscar-Sieg für sich.
Genau, wenn man mal ein Fast, wenn man mal ein sehr sehr stabil entgleisendes Gesicht sehen will, kann man sich Lauren Bacall bei dieser, wir stellen es in die Shownotes, Lauren Bacall bei dieser Oscar-Verleihung angucken, weil es sind alle komplett geplättet, inklusive Juliette Binoche, die nichts vorbereitet hat, sondern im Prinzip auf die Bühne stolpert, zwei Sätze sagt und dann wieder
Schokolade
geht. und nee, sie war ja in der English Patient auch gut. Aber ja, Bacall hat im Wesentlichen schon die Hände zum Aufstehen auf den Stuhl lehnen und muss dann sitzen bleiben. Und es ist nicht schön. Es ist not a good moment.
Nie angenehm.
Gemein.
Und ja, das kennen so wir alle
danach,
sehr gut.
Danach, seitdem ist Frau Streisand vor allem dafür berühmt, dass sie viel, also sie hat 1984 dann was gemacht, was sie seit Anfang der 70er Jahre nicht mehr gemacht hat, weil sie bei einem riesigen Konzert im Central Park in New York mal den Text zu einem ihrer Lieder vergessen hat, was ihr sehr peinlich war.
Und PLO-Drohungen hatte.
Und PLO-Drohungen hatte, die sie von der Bühne bomben wollten.
Und nur 40 Polizisten, die so, eine Menge von 200.000 Fans aufhalten.
Genau, das war kein guter Moment. Danach ist sie nie wieder live aufgetreten. 1984 hat sie das dann wieder getan.
One Voice.
One Voice.
Redest du von One Voice?
Ja.
84? One Voice war das erste Live-Konzert nach 20.
Genau, das war das erste Live-Konzert. Wer mal was wirklich Prätentiöses sehen will, kann sich dieses One Voice-Konzert angucken.
Nein, der muss vor allem das Booklet lesen. Kinder, entschuldige, wenn ich jetzt reingrätsche. Aber das Booklet zu One Voice ist in a nutshell alles, was an Barbara irgendwie krank ist. Weil sie in ihrer Grandezza, in ihrer Selbstüberschätzung, in all diesem, ich lebe in meinem eigenen Kosmos, wo ich die göttliche Gabe habe, die Welt besser zu machen. Also sie sagt wörtlich in diesem Booklet, dass es, also sie hat ja so lange nichts von sich hören lassen auf diese Art, in diesem Medium, weil sie, ne, das war ja, ach, sie musste sich beschäftigen mit sich selbst und so. Aber der Zustand, in dem die Welt jetzt ist, hat ihr klar gemacht, dass sie ihr Gift nutzen muss, 86, um die Welt zu retten.
Ach, du hast
also recht. Sie muss die Welt retten und das kann sie nur, indem sie ihr Gift wieder benutzt, ihre Gabe benutzt.
Ja.
Sie muss jetzt wieder singen, damit die Welt ein besserer Platz wird und das macht sie in ihrem Garten in Malibu, zu dem das billigste Ticket $5,000 kostet.
Ja.
Und das ist das Geschenk an die Welt, dass sie Geld verdient.
Ich weiß gar nicht, was du daran ironisierst. So, das hätte ich genau so gemacht.
Es war Tatjana
hat die reinbellt.
Tatjana hat recht, es war 86, nicht 84.
Ja, es war nach Tschernobyl und sie hat gemacht. Das erste Mal ihre tiefe Phobie vor Live-Publikum aufzutreten. Sie hat nämlich wahnsinniges Lampenfieber aufgegeben. Und das The Voice, also wie hieß das?
One Voice
war eine Platte, damit habe ich, glaube ich, Barbara Streisand entdeckt, 86, als ich diese Platte gekauft habe. Sensationell. Nicht so gut wie Jentl und so, was ich
nein, aber
später
es ist ja auch eine
Live-Performance. Ganz toll.
Also
ja,
und für
in ihrem Garten
so
in Malibu.
Mit Barry Gibb als Stargast.
Und mit diesem komplett durchgeknallten, durchsichtigen Barstuhl, die sie die ganze
Zeit sie kann sich ja nicht bewegen. Sie kann nicht, wie Tatjana, ist sie gestört, was rhythmisch
körperlich Legasthen nennen wir
körperliche Legasthenikerin, die kann sich nicht. Und dann hat die sich da so im Barstuhl hingesetzt und schaukelt wie so eine Schwerbehinderte da auf und ab.
Hallo. Das hat sie aber schon bei Dings gemacht, das hat sie schon bei Judy Garland gemacht, da wirft sie auch
die
sofort
kann
zurück.
Nicht, die nein,
das
kann
hat aber
nicht.
Auch was, das ist,
aber es ist so süß.
Ja,
so.
Ja. Beeinträchtigte. Ich meinte es nicht böse.
Nein, alles gut. In den 80, also es hieß dann immer mal, es hieß dann immer mal wieder, dass sie einen neuen Film drehen würde. Dazu kam es
ein Glück dann.
Dazu kam es fast 15 Jahre lang nicht. Und
dann ging es bergab.
Dann ging es nicht bergab, sondern 94 passierte was, mit dem die Welt nicht mehr gerechnet hatte, nämlich Frau Streisand, du kamst aufs Internat und Frau Streisand ging auf Welttournee, so war das halt damals.
Das war ein Schock.
Und damit hatte wirklich niemand mehr gerechnet. Ich war dann auch nicht bei dem Konzert in Berlin.
Die killt mich heute.
Weil
die ist wie so eine.
Also Tatjana ist wirklich völlig von den.
Die ist
von
einfach die Zweitstimme von allem, was du sagst. Ja, nein, doch, ja, ja, die Welttournee. Ja, damit hat keiner gelernt. Nein, das ist wirklich nicht. Ja, ich muss jetzt, also da, jetzt hast du Luft geholt, jetzt muss ich jetzt auch mal Luft holen. Ach, nee, doch, ja, so, nein.
Ja, ist doch. Soll sie doch machen. Ich sitze hier einfach daneben und sabbere mein Mikrofon.
Ja, ich bin gespannt, jedenfalls, was noch kommt. Das ist sehr unterhaltsam.
Jedenfalls, ich hatte die Aufnahmen ihrer ersten Tournee, die nur in den USA war, wo sie sich so ein bisschen warm gespielt hatte, hatte ich entdeckt und immer abwechselnd mit Nirvana gehört. Es war ein sehr unterhaltsames Jahr. Dann kam ich zurück nach Deutschland und Barbara kam auch nach Deutschland, nicht mit mir zusammen, leider. Aber sie trat dann irgendwann in Berlin in der Wuhlheide auf und ich hörte davon, dass es das geben würde und dachte irgendwie so.
Wuhlheide, hallo.
In der Waldbühne, das andere. Barbara muss erstmal wieder zu Atem kommen. Und jedenfalls hörte ich davon, so wie viele andere Tunden in der Stadt, und dachte, dafür kaufen wir uns jetzt ein Ticket. Und dann guckte ich mal, was diese Tickets kosteten. Und
400 Mark auf.
Nein, 400 Mark wäre ja schön gewesen.
Seriously?
Wäre schön. So, es ging mal 500 Mark los.
Nein.
Ja. Doch, und die teuersten Tickets kosteten 2000 Mark. Und
na, so ist das halt, wenn man eine Gabe hat und die Welt verbessern will.
Aber wir reden jetzt
von
2000 irgendwas, da gab es schon Euro.
Ach, das Euro? War Euro. Vielleicht waren es auch, jedenfalls war es.
Du warst aber da, ne?
Jedenfalls,
natürlich.
Jedenfalls war es wahnsinnig teuer. Ich habe dann beschlossen, da gehe ich nicht hin und weiß noch, dass ich in der Siegessäule, wo ich damals Redakteur war, die Jahresendbesprechung dieses Ereignisses mit dem Wort teuerste Ausrufezeichen begonnen habe, weil so war es auch.
Hat sie sich da nicht mit, ich erinnere mich an Videos, wo sie sich mit so einem Heckler angelegt hat aus dem Publikum, irgendein Ami war da im Publikum, der hat irgendwas gebrüllt, weil sie Demokratin war.
Nein, das ist ja immer so. Die kamen raus, also wir reden von der späten Barbara, die irgendwann auf den Geschmack wiedergekommen ist, durch 1000 Jahre Therapie wieder vor Publikum aufzutreten und die keinen guten Film mehr hatte und die einfach Kohle durch Live-Auftritte. Die wollte nie nach Deutschland wegen der Holocaust-Geschichte. Und ein Date in Nizza ist geplatzt und dann war ein Termin frei und dann hat Wovereit irgendwie das mitgedeichselt und dann hat sie gesagt, ja gut, ich komme. Und dann ist sie nach Berlin gekommen und hat sich ist zur Peking-Ente gegangen in Mitte, hat erstmal Peking-Ente gefressen und dann ist sie in die Waldbühne gefahren und hatte ja extra 10 Mädchen nur dafür da, ihren Hund aufzupassen. Sie hat ja so Hunde, kleine Hunde seit den 60er Jahren immer, die sie inzwischen auch geklont hat.
Einen davon.
Ja, die letzte hat sie geklont, seitdem das geht und jetzt hat sie die.
Ich sage euch, das kleine Mädchen auf der Bühne, deswegen ist das auch
geklont. Ja, das war auch geklont.
Nein,
jedenfalls. Nein, ganz kurz. Und dann hat sie jetzt also in der Waldbühne, kommt sie auf die Bühne und es ist hell. Und Barbara Streisand ist es nicht gewohnt, im Hellen zu singen. Sie kommt also raus und kriegt plötzlich einen Anfall, weil sie die Leute sieht und sie sagt, oh Gott, ich habe ja eine Phobie eigentlich vor vielen Leuten und jetzt sehe ich euch alle. Aber irgendwie jetzt, wenn ich so die Vibes spüre, ich bin in Berlin, in dem Land, wo ich nie sein wollte, aber gut, jetzt finde ich es doch irgendwie gut. Und dann passierte Folgendes. Dann sprang die uns allen bekannte Damenimitatorin Jérôme Castel von Reihe 512 in Klammern 500 Euro über alle Balustraden auf Reihe 2. Jérôme Castel sprang also, während Barbara Streisand ihren Anfangsmonolog machte, von dem hinteren Bereich über alle, wie soll ich sagen, Trennungen, Absperrungen sprang sie euphorisiert in den vorderen Bereich. Und das hat die so irritiert, dass sie dann einfach abgesungen hat und dann war vorbei.
Jerome ist schuld.
Naja, das ehrlich war gesagt. Super. Und es gab das keine Handys so und es gibt davon lustig. Keine Filmaufnahmen.
Ich war dabei.
Du warst dabei. Nein, das ist ja alles schön.
Ja, aber Jerome ist der weltgrößte Barbara Streisand-Fan, ist Jerome Castell. Hm. Jerome Castell ist im Prinzip Barbara Streisand auf Berlinerisch. Also im Prinzip eine Mischung zwischen Brigitte Mira und Barbara Streisand.
So, wir entfernen uns immer weiter vom okay, eigentlichen. nämlich, ich war wie gesagt nicht bei diesem Konzert.
Das war toll.
Das haben mir auch alle gesagt, die da waren. Ich habe mich nur geweigert, dieses Geld für diese Karte auszugeben.
Teuerste.
Finde ich auch nach wie vor gut. Und habe mir dann, wir hatten das ja in anderen Folgen schon
auf
sehr
DVD
viel.
DVD für 14 Euro.
So, für 14 Euro die DVD gekauft, finde ich auch nach wie vor super, habe ich auch. Steht auch in meiner Streisand-Ecke. Und
du hast eine Streisand-Ecke?
Ich habe eine Streisand-Ecke in einem Regal. Und also ich habe jetzt keinen, also ich bin nicht
kein
komplett
Altar.
Ich bin nicht komplett gestört. Ich habe jetzt keinen Altar in meiner Wohnung oder irgendwie sowas.
Jerome Castell schon.
Ja, ich bin ja auch nicht Jerome Castell.
Das stimmt.
Also sieht man ja auch. Und
auf den zweiten Blick.
Du kannst dich mal aber so richtig so mit großen Messern gehackt legen. Und ja, jedenfalls, seitdem hieß es immer, sie wird, also das, was man vielleicht nochmal sagen muss, Barbara saß auch fast 2 Jahrzehnte auf The Normal Heart. Bis Larry Kramer einmal dann komplett rundgerastet ist und wirklich in aller Öffentlichkeit gesagt hat, was er davon hält. Danach durfte Ryan Murphy diesen Film drehen, was auch sehr schön war.
Ja.
Frau Streisand wollte immer die weibliche Rolle, die dann Julia Roberts in dem Film gespielt hat, spielen. Ja. Hat es aber irgendwie nicht gebacken gekriegt und sich dabei auch so richtig mal übel Publicity zugezogen von schwuler Seite.
Zu Recht.
Das hat sie auch verdient.
Ja.
Und beschloss dann im neuen Jahrtausend, dass sie jetzt mal was so richtig Gehaltloses machen möchte.
Meet the Fockers.
Und machte Meet the Fockers. Wo sie etwas tat, nämlich wahrscheinlich, was ich nie verstanden habe, so rein karriereplantechnisch. Sie spielte in einem nicht unlustigen, aber jetzt auch nicht wahnsinnig tollen Film eine jüdische Mutter.
Ja, aber ja,
neben Dustin Hoffmann,
Dustin Hoffmann
und Robert De Niro und es war auch lustig und so. Aber es war nun vom Niveau dessen, was man von ihr so gewöhnt war an filmischem Material, weit entfernt. Ich dachte immer, das wäre nicht mehr zu schlagen. Dann machte sie aber ihren bislang letzten Film, nämlich mit Seth Rogen in einem Auto sitzen.
Hat Tatjana ja auch schon drüber.
Darüber haben wir schon gesprochen in einer anderen Folge.
Die Begründung war, dass ihr Management gesagt hat, du musst der neuen Generation bekannt werden, die kennen dich nicht, die müssen dich durch irgendeine hohle
und uns kleine gab Komödie. Uns gab es noch nicht, also das ist
wir gehören
als schon
als
Podcast, also wir konnten sie der jungen Generation nicht
die junge Generation kennt dich nicht, du musst einen zeitgenössischen Film machen, der dich der jungen Generation, und sie hat es geliebt, weil sie durfte ihre Titten zeigen, sie ist sehr stolz auf ihren Busen und diese Sexualtherapeutin,
auch,
die
wenn
sie spielt,
hätte.
Zeigt ihren Busen und das wurde ihr vorher in den Rollen außer Eule und Dings, das ist 100 Jahre her, nicht mehr erlaubt. Insofern hat sie die Rolle angenommen, aber trotzdem, ich meine,
also ich will kurz
Schande
auch
über
mal was
einschalten.
Nein, die Paul will noch was sagen.
Ich wollte nur sagen,
sag das zu Ende.
Und die letzten beiden Projekte, von denen es immer heißt, dass es sie irgendwann geben würde,
wird es nicht geben.
Es hieß lange, sie würde die weibliche Hauptrolle in Sunset Boulevard übernehmen. Mhm. Das macht jetzt wohl doch Glenn Close, ist auch besser so.
Besser. Obwohl die Glenn Close ja nicht so singen kann.
Nee, aber
sie hat
es
halt schon 50 Mal gespielt.
Sie kann es, wie Sophia Petrillo jetzt sagen würde, sie kann es so ausstrahlen, dass sie singen kann.
Estelle Gettleman, meinst du?
Und das zweite Projekt, das jetzt die letzten 3 Jahre war Mama Rose Gespräch, aber das wird es wohl auch nicht geben. Und das letzte Regieprojekt, was ja aber auch jetzt schon seit 7 Jahren angekündigt ist, ist, dass sie an irgendeinem Katharina die große Projekt arbeitet.
Ja, genau.
Kein Mensch weiß, was das
Hoffentlich
ist.
Nicht.
Also, ich komme jetzt um die Ecke mit dem letzten großen Projekt, das auch die Jugend begeistern wird für Barbara. Wo Barbara keine Sekunde vor der Kamera steht. Nein. Und die Rede ist, ich weiß nicht, Barbara Streisand. No. Die Rede ist von Halstead. Kennt ihr Halstead?
Ja.
Halstead ist eine Drag Queen, die Barbara sehr ähnlich sieht und auch schon sehr früh angefangen hat, sich auf Barbara Impersonations einzuschießen. Die war auch sogar mal bei Mad TV in 2-3 Folgen dabei als Barbara. Das war so semi-lustig. Was irrsinnig lustig ist, ist Halstead does Barbara. Und das gibt's auf YouTube. Und jetzt kommt eine Geschichte, die nicht gelogen ist. I swear to God. Wir haben ja früher, wir hatten ja nichts, wir hatten ja all diese Dinge nicht. Und in den Zeiten, wo ich noch sehr viel gefeiert habe, saßen wir dann immer irgendwann, weil ich da auch damals schon nicht im Club irgendwie rumschawenzeln wollte, auch wenn ich drauf war, habe ich alle Leute mal zu mir nach Hause gelockt. Und dann saßen wir 3 Tage lang zu Hause bei mir vom Laptop, haben Drogen genommen und haben uns totgelacht und haben irgendwelche YouTube-Clips geschaut. Und das war unser ganzes Leben.
As one does.
Ja, as one did back in the day. Mhm. Und da habe ich Halstead entdeckt und er macht eben so, es gibt so Studioaufnahmen von Barbara, wo sie, ich weiß gar nicht, welches Album sie da aufgenommen hat, aber genau das wurde halt kameratechnisch nachgestellt, also es ist der gleiche Kamerawinkel, sie sieht aus wie Barbara, sie hat die gleiche Perücke auf die gleichen Nägel und die gleichen Mannerisms und macht aber total blödes Zeug, also sie singt zum Beispiel Bingo, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, das Lied, so Kinderlieder singt sie dann, aber halt in Barbara und es ist alles total gaga und total irre. Und alles eskaliert immer total und dann hat sie irgendwie ein Haar unterm Nagel und bricht alles ab und schreit rum und so. Aber sie sieht halt wirklich aus wie Barbara, sie spricht wie Barbara. Und diese Videos gab es und die waren ein Riesenerfolg immer bei meinen Chillhouts. Alle haben immer diese Videos geschaut und haben sich totgelacht und irgendwann waren die weg. Und ich bin ausgerastet, weil ne, ich musste jetzt ein neues Programm quasi erfinden für meine Chillouts. Was mache ich? Wie unterhalte ich die Leute zwischen Ketamin und Kokain? Wie kriege ich die zum Lachen, damit die nicht in die totale Körperstarre fallen?
Just say no.
Und dann habe ich tatsächlich Halstead angeschrieben über YouTube. Das ging damals nochmal so Private Videos. Messaging. Ja, und habe gesagt, Mäuschen, was ist eigentlich los? Hier, meine Freunde und ich, wir haben jahrelang über dich und deine Videos gelacht, weil die so toll waren. Und jetzt sind sie weg. Und dann schrieb mir Halstead, very Barbara, zurück und meinte so, ja, ich habe das Gefühl, dass mein Talent nicht mehr gewertschätzt wird und ich wollte mich komplett zurückziehen und all das löschen, um mich nicht mehr der Willkür der Leute ausgesetzt zu sehen und ne, dass die Leute über mich lachen und sich über mich lustig machen quasi. Dann habe ich gesagt, nein, und deine Arbeit ist so wichtig und wir haben wirklich, seit Jahren lachen wir darüber und es würde jetzt was fehlen, wenn es plötzlich weg wäre. Und dann schreibt sie mir zurück, deine Nachricht hat mich gerade dazu bewegt, alles wieder online zu stellen. I'm not lying.
Das finde ich aber schön.
I'm not lying. Und ich habe es tatsächlich dann geschafft, dass diese Sachen wieder da sind.
Süß,
und
oder?
Ich packe all diese Videos in die Shownotes. Der YouTube-Kanal heißt Silver Lake Days, ein Wort mit Z, Days, D-A-Z-E. Und das packe ich in die Shownotes. Und ich schwöre euch, ihr lacht euch tot. Ich zeige es euch gleich in der Pause.
Ich gerne
ihr bepisst euch vor Lachen, weil es so gut ist. Und
ich ergänze diese kleine Geschichte, die ich sehr anrührend fand, mit einem kurzen programmatischen Hinweis. Halstead ist übrigens in Barbara Drag auch in Angels in America drin, auf dieser Beerdigung. Und das Fantastische an diesem Beerdigungsding ist, dass du siehst halt, also die Kamera wischt halt so übers Publikum, du siehst Halstead da sitzen, so in Barbara Drag, Halstead da sitzen in Barbara Drag und sie macht, ich wipp.
Das vor zurückwippen.
Und sie das vor die zurück. Und sie macht halt das vor Scheiß. Zurückwippen. Und I'm das ist fantastisch. Und das sind halt so, in Angels in America sind ja auch diese ganzen Easter Eggs drin, so für Leute, die Bescheid wissen. Du wirfst dich weg. Ja, und das Letzte, was Barbara gemacht hat, ist, sie hat wohl schon seit mehreren Jahren.
14.
Seit 14 Jahren ein neues, großes Projekt. Dieses Projekt ist sie selbst, nämlich ihre Autobiografie.
Seit 14
An der sie wohl schon sehr lange arbeitet, wenn sie nicht irgendwelche Mühlen renovieren muss, die auf ihren Grundstücken rumstehen. Oder
alle in
daran,
Hunde klonen,
daran arbeitet. Also
Blumen
die Frau verbringt auch mal ein Jahr damit.
Schimpfen.
Die Frau verbringt auch mal ein Jahr damit, irgendwelche Gebäude auf ihren Grundstücken zu renovieren und darüber dann Bücher zu schreiben. Ja. My Love for Interior Design.
Ja, bye.
Und
großer
so, und
Erfolg,
und ihre oder
nicht erstanden hat leider.
Und ihre Hunde zu klonen. Allerdings muss man jetzt kurz erwähnen, das vielleicht erfolgreichste Projekt in den letzten 30 Jahren, das Barbara Streisand gemacht hat, ist ihre aktuelle Ehe
absolut.
Mit James Brolin, über die es auch ein wunderbares Album gibt, nämlich A Love Like Ours. Das ist sehr anrührend.
Den sie bei einem Blind Date kennengelernt hat.
Bei einem Dinner mit Freunden und der ihr am Ende des Abends gesagt hat, I will never let you go again. Mm. And he didn't.
Und dem sie zuallererst gesagt hat als erster Satz, I don't like your hair.
Ja.
Ja, so. Auch ein schöner Start.
Ihr Lieben, jetzt sind wir fast bei 2 Stunden.
Nein, er muss kurz von der Biografie noch was erzählen. So, unbedingt. Diese Biografie, auf also die warten wir
doch. Aber sie ist doch noch nicht da.
Nein, sie wird doch geschrieben.
Angeblich hat dieses Manuskript 3700 Seiten.
Mindestens. Ja, ja, das werden mehrere Bände. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr?
Barbara Streisand Lord of the Rings.
Alles selber.
Naja,
per so, Hand.
Sollte man das. Ach, per Hand.
Sie mit glaubt den Nägeln. Ja nicht an ja, genau. Deswegen dauert es so. Auch so lange.
Und es dauert, glaube ich, noch eine Weile. Sie ist jetzt 80, sie ist noch sehr fit, sie singt auch noch sehr schön.
Sie sieht gut aus. Ja,
sie sieht gut
für 80.
Die Hände sind 80. Sie sieht ein bisschen gestrafft aus inzwischen.
Total.
Why wouldn't she?
Und why wouldn't she?
She looks good. Ja, super.
Also die Nase ist noch die Nase. Sie hat, ich finde nach wie vor, sie bringt auch fast jedes Jahr noch ein neues Album raus, das letztlich hieß Release Me 2.
Ja, das waren alte Sachen,
das die sie alte
wiedergefunden
Sachen,
hat, die sozusagen. Sie, also, davor war ein Anti-Trump-Album, The Wall.
The Walls.
The Walls, The Walls, genau.
Ein das, furchtbares
Album. Furchtbar. Sie stand, das Titelfoto ist, sie steht in einem Brunnen und versucht hochzuklettern, wie bei Silence of the Lambs.
Du darfst aber nicht, du darfst aber.
Also, es reibt sich mit der Lotion
sie,
an.
Sie sieht auch, sie sieht ein bisschen aus wie die, sie sieht ein bisschen aus wie die Hexe in Into the Woods danach, weil sie trägt so ein Walle-Walle-Grün und hat so ganz, sie hat so ganz komische Haare.
Ganz
und
komisch.
Das, und
wäre
und
sie diese, doch bei Monochrom
und hat,
geblieben.
Und hat diese Krallen, von die denen
Krallen
man
in der
so,
Mauer.
Wo man dann wo man immer denkt, oh, jetzt macht sie gleich, ja, den, macht sie gleich den Brunnen kaputt. Und jedenfalls, Frau Streisand ist, zwischendurch bringt sie dann auch mal ein Netflix-Special raus, weil sie wieder irgendwo aufgetreten ist. Das kann man kann diese Karriere nachverfolgen. Es ist nicht schlimm, sage ich mal freundlich, wenn man bei der Karriere-Retrospektive mit Jentl Schluss macht.
Ja, das stimmt. Das würde ich auch empfehlen.
Ich finde auch, ich finde, ihr komödiantisches Talent ist unbestritten und das kann man in vielen Filmen gut sehen.
Aus den 70ern, nicht aus den 90ern. 70ern,
genau. Die 90er, 2000er. Furchtbar. Kann man gucken, muss man nicht. Also es ist, ich finde es auch
The
nicht
Guilt
schlimm.
Trip muss überhaupt niemand
sehen. Nee, The Guilt Trip muss keiner sehen. Aber die Fockers zum Beispiel kann man gucken, das tut jetzt keinem weh.
Ja,
sie macht da gute Arbeit. Aber ja. Ich will aber trotzdem nochmal abschließend sagen, was können wir abschließend sagen über diese Frau, ihr seid ja offensichtlich große Fans.
Ja.
Für mich bleibt, wie bei Marlene, auch der Aktivismus, der mich sehr inspiriert, die Unbeirrbarkeit in ihrer Vision, dass sie es wusste, was sie wert ist, was sie kann, sich das immer zugetraut hat, sich immer abgekämpft hat mit den blöden Männern, die ihr das wegnehmen wollten, die ihr die Eigenverantwortung wegnehmen wollten, das bleibt für mich als das große Ding. Ihre Talente sind ja unbestritten. Aber das, was sie ausmacht als Mensch auch, abseits des Talents, abseits des, was ihr gegeben und geschenkt wurde, das sind für mich die Sachen, die sie als Frau und als Aktivistin für mich auszeichnen.
Da bin ich ganz bei dir. Mein Abschlusssatz zu Streisand ist, die Dame hat so viele Glasdecken durchbrochen. Mhm. Ist, wenn die jetzt ein bisschen wirr im Kopf ist, die darf das.
Sure.
Also.
Und mein Gedanke, obwohl ich überhaupt nicht religiös bin, ist, wie schön ich es finde, wenn jemand, der so auf den ersten Blick gar keine Chance hat, doch irgendein Talent entdeckt, was ihn oder sie rauskatapultiert und dass sich die Träume erfüllen können. Das finde ich wahnsinnig rührend und schön. Das gönne ich auch jedem, so bitchy wie die sein kann. Ich gönne es ihr von Herzen und mir war es nicht gegeben. Ich bin halt so Mainstream. Aber jeder, der das so schafft, jeder, der das so schafft, aus nichts was Tolles zu machen, hat meine absolute Bewunderung.
Ja.
Wer wissen will, wie sehr diese Dame geliebt wird, kann das One Voice Video angucken und sich mal angucken, wer da im Publikum sitzt. Die die Clintons,
Whitney. Fängt bei Tom Cruise an,
Tom
kleinste Geige.
Tom, es gibt auch am Anfang so O-Töne von Gästen,
naja,
die
um es mal kurz aufzuzeichnen.
Ganz
schlimm. Es gibt einen Kamerawischer über
The
das
Legends
Publikum,
Ball.
Über dieses Publikum, wo innerhalb von 5 Sekunden Whitney Houston, die Clintons,
alle.
Robert Redford, Jane Fonda und Oprah zu sehen sind und alle so gucken, als würden sie gerade The Second Coming sehen.
Ja, genau.
Also,
und wer wissen will, was die für einen Schaden hat, soll auf barbarastreisand.com gehen, weil da gibt es ihre eigene Homepage, da gibt es einen Abschnitt, der heißt, oder eine Sektion, Truth Alert, und da kommentiert sie selber, alle Falschmeldungen, die ihr auffallen, und ihr fallen viele auf, weil sie hat nichts zu tun, sie sitzt zu Hause und liest Zeitung und findet das falsch und das falsch und das falsch und stellt alles richtig. Und deswegen weiß man auch, dass diese Biografie, die jetzt angeblich 3700 Seiten lang sein wollt, aber sie wird 5000 Seiten lang werden, die wird ein Schlachtfeld für alle, die sie hassen und alle, die sie lieben, weil die wird natürlich versuchen, alles aus ihrer Sicht gerade zu rücken und das wird so peinlich und so unlesbar und so schrecklich, dass wir es jetzt schon, ich spritz auf jede Seite vor Begeisterung, weil ich jetzt schon weiß, es wird so schrecklich. Das sind
3700 Ejakulationen, die hast du nicht mehr in dir, Schatz. Sorry.
Nee. Schaffe ich nicht mehr. Baby.
Naja, sie hat ja ein Leben lang Zeit.
Naja, aber es ist ja schon Herbst.
Ja, stimmt, es ist schon Spätherbst. Herbst in der Hose, wie Ralf König sagen würde.
Es ist dein Lebensprojekt, bis dir die Hände abfallen.
Ja, okay.
Und also, mit diesen schönen Worten von Paul Schulz.
Ich möchte es nochmal ganz kurz plastisch machen. Wenn das Buch rauskommt, ist mein Lebensprojekt, auf jede Seite zu ejakulieren, haben wir es gerade
festgelegt. Ejakulieren heißt das Wort.
Egal.
Oder masturbieren, wie du schon mal gesagt hast.
Gut, und ich halte euch auf dem Laufenden.
Okay.
Mit Seitenzahlen.
Klebrig. Wenn es läuft, ist es Syphilis. So. Ich wollte nochmal sagen, falls das in dieser Folge niemandem aufgefallen ist, ich glaube, aber wir haben es durch. Bei aller Kritik und so irre, wir wie wir sie manchmal finden.
Ihr seid Superfans.
Wir lieben Barbara. Und ich bete jeden Meter an, den diese Frau je gegangen ist. Ja. Und Barbie hat, glaube ich, bei der Vorbereitung dieser Folge nochmal
Respekt
gewonnen.
Respekt. So. Liebe nicht, aber Respekt. Ja. Ja, ich zolle ihr wirklich Respekt. Ich finde sie toll. Und ne, die Sachen, die ich an ihr gut fand, finde ich jetzt noch besser. Und ich habe eine Menge dazu gelernt.
Und ihr, die uns hört,
ich habe ja für schrullige Frauen was übrig. Insofern, hey.
Ihr ladet jetzt die Songs runter und geht auf Spotify.
Und ihr guckt vor allem alle Halstead-Miniclips, die ich in die Shownotes packe, weil das ist das Lustigste an der ganzen
Zeit. Genau. Und die macht doch selber Playlists für Spotify von sich selber. Auf Quatsch, natürlich.
Und weil andere können das
ihr nicht. Süßen.
Abschließend, das war schön.
Das war sehr schön. Abschließend bleibt zu sagen, wenn ihr Anmerkungen habt zu dieser Folge, Kritik, Anregungen, was auch immer, Leute, die ihr euch wünschen würdet, dass wir sie in einer Dieven-Folge verwursten, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an tooldtodayoungpodcast@gmail.com. Das Wort to ersetzt ihr jeweils mit der Ziffer 2. Ihr könnt uns sehr gerne 5-Sterne-Bewertungen geben bei Apple Podcast und bei Spotify und alle unsere Folgen gerne auf Social Media teilen und euren Freunden empfehlen, weil davon leben wir. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns am 20.05.
In Dessau
zum Live-Podcast.
Natürlich, und am 21.05. zum ersten CSD in Dessau.
Da ist dann Tatjana, da bin ich schon wieder in Berlin und mache einen Panel-Talk mit Dominik.
Wer auch immer von uns da ist, der Talk ist auf der Straße.
Genau. Nein, nicht auf der Straße, aber geil. Tschüssi.
Auf Wiedergehört.
There we go. Bye.